Liebe Sportsfreunde, Episode 4 von Toddy und Chris, heute mit einem Gast, den viele schon mal in Emden gesehen haben werden, wenn ihnen der Sinn auf Pommes und Currywurst stand und sie deshalb den Emder Stadtgrill besucht haben. In seinem, sagen wir mal, früheren Leben war er zudem ein überaus erfolgreicher Handballer, der mit Wilhelmshaven in die zweite Bundesliga aufstieg und sich zudem ins Goldene Buch der Stadt eintragen durfte. Das wird gut. Hallo Toddy.
Hallo Christian.
Heute die erste Sendung, die nicht mit Fußball zu tun hat.
Ja, das stimmt. Das hatten wir uns ja auf die Fahne geschrieben, als wir diesen Podcast ins Leben gerufen haben, dass wir auch abseits des Fußballs auf der Jagd sind nach interessanten Geschichten. Und wollen mal gucken, was wir aus unserem heutigen Gast rausbekommen.
Auf jeden Fall. Der hat seine Spuren nicht nur im Emder Handball hinterlassen, aber darüber reden wir jetzt. Uns gegenüber sitzt Ewald Ewerts. Hallo ja. Ewald.
Hallo Moin. Zusammen. Moin.
Spielst du eigentlich noch ab und an so selber Handball oder ist das zeitlich gar nicht möglich?
Zeitlich nicht mehr nötig, also zeitlich geht es leider nicht mehr und der Zug ist auch so ein bisschen abgefahren, weil die Knochen wollen dann auch nicht mehr so. Ich hatte ja nach dem Handball den kleinen Ball eingetauscht, den Golfball, auch durch Zufall und einen Freund besucht in Malaysia und waren auf der Driving Range und da war Etikette. Etikette heißt Polohemd an, aber da die Asiaten alle sehr klein sind, mussten wir uns ein Polohemd kaufen. Ich glaube, das war Größe XS, also einmal abgeschlagen von der Driving Range und dann hatte ich das Ding komplett zerfetzt am Körper hängen. Und dann habe ich aber Blut geleckt, was das angeht und habe dann überwiegend mein Hobby weiter ausgeführt, indem ich dann im Verein eingetreten bin in Hude. Mit Asbjörn Tobias, ein guter Freund von mir, der auch Torhüter war beim HCE. Und ja, dann man fängt ja an mit Handicap 54 und hatte mich runtergespielt auf 18,9. Bis dann vor ein paar Jahren dann gar keine Zeit mehr da war und meine Packs und so sind alle noch im Keller, aber irgendwann wollte ich mal wieder angreifen.
Wie man sieht an deinem Outfit, bist du dem Polohemd auch treu geblieben.
Ja, bloß eben in XL.
Du bist ja Inhaber der Gaststätte Stadtgrill in Emden in der Bollwerkstraße. Bist du dort jeden Tag zugegen?
Ja, und das leider seit 2 Jahren nonstop. Aus dem einfachen Grund war eine langjährige Mitarbeiterin, die wäre jetzt am 5.5., Renate de Boer, 41 Jahre da gewesen. So lange gibt es sonst den Stadtgrill. Und ich gehe 5.5. ins 26. Jahr. Das heißt, das war eine Ikone. Beziehungsweise das Gesicht und der Geist, der spielt da immer noch rum, weil sie eben halt lieber im Laden war als zu Hause.
Die kenne ich auch noch gut. Ja. Wenn wir da bestellt haben abends, bei der EZ abends, dann war
immer
sie, ne? Dran und sagt, lauf mal los, Jung.
Ja, genau.
Und mach dann, das im Fertig für euch.
Ich habe immer gesagt, komm später und was ist. Sie muss, weil sie Vollzeitkraft war, 16 Uhr, dann war 14.30 Uhr ging die Tür auf. Und da stand sie dann da und kam meine Hose hin und dann konnte ich noch mein Hobby dann mit dem Golfen dann immer so machen. Und seit die nicht mehr da ist, kann man sagen und so, it's yourself, ne? Ständig selbst, weil solche Leute, die sich mit dem Laden identifizieren, die gibt es nicht mehr. Aber nicht nur in meiner Branche, sondern generell überall. Ja, und es ist unheimlich schwierig und deswegen habe ich so wenig Zeit für mein Hobby. Und deswegen muss ich das auch einstellen erstmal.
Wie sieht so ein typischer Tag dann aus für dich?
Morgens, ich habe ja Sonntag, ich musste leider letztes Jahr im September den Sonntag und Montag als Ruhetag festmachen, weil es nicht mehr zu schaffen war, weil kein Personal da war. Und sonst mein Tagesablauf ist eigentlich, ich bin morgens um 8 Uhr im Laden, meine Vorbereitung machen und dann zieht sich das hin bis 11 Uhr, weil das meiste mache ich frisch. Und dann ist mein Tag, je nachdem, wenn Personal da ist. Ich habe zurzeit 2 aus der Ukraine, 2 Damen, bin ich froh drüber. Der deutschen Sprache war leider noch nicht ganz so mächtig, besuchen die Schule, aber freundlich, passen total im Laden rein. Aber das heißt dann auch, jetzt habe ich so weit, dass ich um 18, 19 Uhr rauskomme. Aber das mit dem Sonntag, Montag wird so bleiben, weil wir ja selber auch nicht mehr der Jüngste sind, sage ich jetzt mal. Ne? Und ich merke das dann. Und ich wollte dieses Jahr sowieso ein bisschen kürzer treten, was das angeht. Weil letztes Jahr war mein auch so ein Pechjahr. Aus dem einfachen Grund eben, weil ich 6 Wochen den Laden zu hatte. Ich hatte einen Auffahrunfall. Und beziehungsweise mir ist hinten jemand reingejagt. Und dann hatte ich nach 25 Jahren das erste Mal eine Krankmeldung bekommen vom Norder Krankenhaus, von der Oberärztin. Und ich habe die noch ausgelacht. Aus dem einfachen Grund halt, weil ich ja, vorher nie eine Krankmeldung hatte. Ich wusste gar nicht, wie das Ding aussieht. Aber sie hat recht gehabt, 2-3 Tage später, nicht mehr nach oben, links, rechts, unten schauen, ging nicht. Und dann hatte ich nur einen Minijobber bei mir und der konnte das Geschäft nicht führen und dann musste ich zumachen. Und nach 6 Wochen habe ich mich gesund schreiben lassen, weil es steht ja nicht am Briefkasten, bitte Briefe reinschmeißen mit Umsatz, Verdienstausfall. Und das liegt schon seit einem halben Jahr bei Günther Kunz, immer noch. Ja. Ja, war ein blödes Jahr, ne, weil das hatte mich doch ein bisschen zurückgeschmissen mit der ganzen Geschichte. Aber jetzt nur noch positiv, 2024. Deswegen zwischendurch, wenn die Feiertage sind, zu und mir geht's gut dabei.
Aber das nimmt dann ja schon einen Riesenteil von deinem Leben ein. Das muss ja auch, geht ja auch ins Privatleben dann, wenn man einen Partner hat und so. Die müssen das ja so akzeptieren, ey, dass du da.
Ja, da hat sich auch einiges getan, zum Positiven. Also, es war nicht negativ. Ich bin ja. Hab mein Haus ja in Hinte verkauft gehabt mit meiner noch Frau und nach Norden hingezogen. Da haben wir nicht ganz gut gewohnt, aber ich bin Ur-Emler und es hatte sich schon in der Corona-Zeit, weil ich Workaholic bin und so rund um die Uhr arbeite, reingeschlichen, dass man sich ein bisschen auseinandergelebt hat. Und da habe ich die Entscheidung gefasst, zurück nach Emmen zu kommen. Das war im November. Habe auch Glück gehabt, dass ich gleich eine gute Wohnung finde und seit diesem Jahr eigentlich eine Partnerin an meiner Seite habe. 11 Uhrtje, Silvester, wir sind mal weggegangen nach Jahren. Und so wie Gott wollte, habe ich jemanden kennengelernt, der genauso wie unserer tickt, was das Arbeiten angeht. Und auch komplett dahinter steht und mir den Rücken stärkt, weil sie genauso workaholic veranlagt ist. Und das passt einfach.
Das hat sich ja bei dir immer etwas überschnitten, ne? Kochen, du hast eine Bäckerlehre gemacht, kommen wir noch zu. Und Sport, also Handball. Wie bist du eigentlich zum Handball gekommen? Du musst ja groß geworden sein hier in 60er, 70er Jahren, in Emmen wahrscheinlich.
Straßenfußballer.
Erst Fußball.
Erst Fußball. Fußball bei jedem Wetter. Heute ist es ja wirklich so, ich möchte auch mit der The Next Generation, sage ich jetzt mal, tauschen wollen, weil wir sind damals an den Ohren reingezogen worden, dass unsere Eltern uns gesucht haben und heute musst du die eben an die Ohren ziehen, dass sie mal rausgehen. So, und dann hat man sich bei jedem möglichen Zeitraum getroffen, ist dann auf den Spielplatz gegangen, Ball unterm Arm und hat man erstmal eben, Bolzplatz nannte man das bei uns da. Und dann bis in die Puppen, bis es dunkel war, vor allen Dingen in den Ferien. Es wurde immer Ball, 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 Ball. Und das war eine verdammt schöne Zeit. Und wie gesagt, ich möchte nicht tauschen mit heute. Weil darum sind auch dementsprechend, also wir waren ja nie krank. Ob wir jetzt im Schlot rumgesprungen sind oder was auch immer, ja, oder hier im Polder, wo noch nichts bebaut war. Man hatte eine schöne jugendliche, eine Kindheit, fantastisch. Mhm. Und da ist man zum Fußball gekommen und dann kamen die Vereine, ich glaube, das erste und so war VfB Stern. Dann hatten wir gewechselt nach SUS. Dann später Kickers M, dann unter Gerhard Krauledat, das war auch immer fantastisch in der C- und B-Jugend, weil wenn wir gewonnen hatten, dann gab es keinen Scheck, sondern eine Flasche Vitamalz. Also wenn man besonders gut gespielt hat, dann bekam man 2 Flaschen Vitamalz. Das war damals.
Dann hast du irgendwann den Fußball gegen den Handball eingetauscht.
Der Zufall wollte, dass ein damaliger Freund fragte, warum spielst du keinen Handball? Du hast die richtige Größe dafür. So bin ich dann vom Fußballplatz, von Kickers, rübergegangen in die Nordseehalle mit dreckigen Knien und hab's mal ausprobiert. Und dann merkte ich, gefällt mir. Vor allen Dingen, ich hatte die Größe schon, war ja ein bisschen dürr, sage ich jetzt mal. Da war ich schon 1,90, 1,94. Ich glaube, ich wog 80 Kilo oder was. Ne? Das fing an mit 15, 16. Und dann merkte ich durch meinen ehemaligen Trainer Friedhelm Bieberbeck, ne? Der Junge, der hat was auf dem Kasten. Ja, und dann habe ich hin und her gezwitscht, bis mein Vater irgendwann mal sagte, Junge, du kannst nicht 5-mal die Woche Training machen, da hast du ein Spiel und da hast du ein Handballspiel, gehst mit deinen dreckigen Knien vom Fußball dann in die Halle rein und dann musste ich mich entscheiden. Und entschieden habe ich mich mit knapp 17. Und da merkte ich auch vom Handball her, hatten wir ja schon, habe ich ja auch mit Stefan Broja, mit Manfred de Vries, ja, der war ja ein bisschen jünger, der war ja unser Schwertträger, heute für der VW oben in der Führungsetage, auch witzig. Aber mit den Leuten habe ich dann Handball gespielt gehabt und Uwe Gößling und also es war fantastisch. Und dann habe ich mich dann abgemeldet beim Fußball weil es wurde dann zu viel, weil mein Vater sagte, komm, daran gehst du kaputt. Und ich lebte eigentlich dann nur für den Sport. Ich glaube, ich bin eigentlich nie in die Stadt gegangen, weil ich sah nur den Handball. Ja, und dann bin ich, glaube ich, mit 17 hochgeschrieben worden in die Oberliga Herren, ersten Herren. Da war ich stolz wie Oscar, weil ich war 17,5 und ja, durfte mit Dieter Mustert, mit Ingo Zumbroek, mit Heinz Herzog, mit den allen, die schon Namen hatten in der Oberliga, zusammenspielen als Newcomer. Ja, und dann spielte man gegen Morsum Spitzenspiele der Nordzelle aus und dann kommt da einer, so wie unser einer, und macht da auf einmal in seinem ersten Spiel 3-4 Tore. Ja, und so ging das dann weiter.
Habt ihr denn damals auch irgendwo Handball geguckt? Im Fernsehen lief das ja wahrscheinlich nicht so oft. Oder gab es so lokale Vereine, wo du zugeguckt hast, mal wie andere das machen?
Nee, das war mir eigentlich egal, weil ich habe die Lust gefunden, man hatte den Terminkalender voll mit den Spielplänen, mit den Freundschaftsspielen, witzigerweise war es ja auch immer Trainingslager und dann habe ich nicht zum Fernsehen geschickt, weil ich habe immer gemerkt und so, ich wurde ja eigentlich auch von Horst Witte, der Lehrer war in Aurich, auch sehr, sehr, sehr unter die Lupe nicht, also der hat mich sehr gefördert und so und das war für mich eigentlich, ich merkte, man wird immer besser. Und dann kamen ja auch die Erfolge und so mit eben halt, dass auch eben immer mehr Tore geworfen hat. Ich meine, dass es knapp über 1000 Tore gewesen sind, die ich in meiner Zeit geworfen habe. Mhm. Und dann kamen natürlich auch so die Interessenten dann von Wilhelmshaven dann. Oder MTV Aurich, ja, da hatte ich auch mal gespielt in der Saison. Und auch weil ich guten Draht hatte zu Horst Witte. Ja, und alle anderen Trainer. Ob das jetzt als Zeitsoldat bei der Bundeswehr war ich 4 Jahre, habe mich da verpflichtet gehabt und Klaus Kühn war mein Trainer beim HCE und so brauchte ich so wenig wie möglich, nicht so viele Übungen fahren, weil wir Punktspiele hatten. Ja. Und da kam auch die Auswahl, Bundeswehr-Auswahl, da waren wir dann auch Auswahlspieler, Hamburg war das, glaube ich. Und ja, da hatten wir dann auch sehr erfolgreich dann bis zum Halbfinale und so eben die Kaserne ABC-Abwehrbataillon und so vertreten.
Wir gehen gleich die verschiedenen Stationen so nochmal durch. Mich interessiert erstmal eben so, was war denn dann das Besondere für dich am Handball, das dafür gesorgt hat, dass du da bleibst?
Also, warum? Ich merkte, dass ich besser Handball spiele als Fußball. Ich durfte mal mit Nils Andersson, da war der Bernhard Jansen noch Trainer von der A-Jugend Oberliga und durfte mal 1-2 Spiele bei denen aushelfen als Libero. Ja, es war natürlich auch, da war ja die Mannschaft wirklich, kann man sagen, ja, over the top. Ne? Die A-Jugend Oberliga war schon was und ich war auch stolz, weil ich ja A-Jugend Kreisliga gespielt hatte. Aber jetzt aber das war auch so, dann irgendwo habe ich dann gesehen und so, nee, das ist nicht mehr deins. Ich bin mehr so der Handballer aus dem einfachen Grund, mit der Härte, man steckt ein, man hat ausgeteilt und es ist immer Fairplay. Nach dem Spiel hat man immer noch in der Kabine ein Bier getrunken und dann war alles vergessen. Und das hat mich so fasziniert und deswegen bin ich beim Handball geblieben.
Hast du dann auch gemerkt, also oder warst du sehr ehrgeizig?
Ja. Immer?
Muss man sein, ne?
Ja. Ich war immer ehrgeizig, deswegen habe ich das auch immer vorgeschoben, deswegen war auch die Stadt und so abends weggehen, wenn meine Freunde, die ich hatte, Party gemacht haben, ja, haben wir zurückgesteckt, weil eben halt wichtige Spiele anstanden am Wochenende und dann hat man darauf verzichtet und man hat es ja auch gemerkt, dann später mit dem Erfolg, ob man jetzt in die Stadt gegangen ist, ich kann eine Schleichwerbung machen, aber meist hatte man seine Stammkneipen, wo dann reinkam, verdammt gut gespielt und dies und das. Das tat natürlich auch gut.
Ja.
Ja, aber man hat ja auch so ein bisschen die Stadt M präsentiert, weil HCE war damals eben der höchstspielende Verein mit der Oberliga. Andersrum kann ich auch nur sagen, Blau-Weiß-Borsum bin ich auch einigermaßen groß geworden und das waren auch fantastische Spieler, mit denen ich spielen durfte. Aber ich habe gemerkt, dass da fehlte was. Ja, es fehlte was, weil man merkte, in der Klasse, da wirst du auch weiterhin deine Tore machen, aber du bist irgendwie, solltest du höher spielen. Und so kam das dann.
Was mehr gefordert werden,
ja,
auch und so.
Ja.
Ist das dann, wie viel war bei dir Talent so rückblickend und wie viel Fleiß oder Ehrgeiz?
Talent wurde rausgekitzelt, beziehungsweise ich habe gemerkt, nachdem ich ja positives Feedback bekommen habe immer von meinen Trainern und so, ja, wenn du, dann könntest du da und da spielen. Aber ich war auch im halt Emler und heimatgebunden und ich bin auch gerne in Emmen gewesen und habe das nicht für wahre Münze gehalten. Ja, und dann habe ich mir überlegt, nee, hier in der Umgebung aus Friesland ist okay. Und ich habe das dann auch gemerkt, dann irgendwann, da war, glaube ich, so sowieso die Grenze erreicht, dass man eben halt als Abwehrbollwerk da bei PSV Wilhelmshaven die Fahrten Bernburg, Wittenberg, Köthen, wo man einen Tag vorher anreist, das wurde alles zu viel.
Du sagst ja gerade, also mit Härte, Austeilen, Einstecken, Ehrgeiz und alles, sind das so Werte, die dir auch von zu Hause aus mitgegeben wurden?
Ja, kann man fast so sagen. Und so Ehrgeiz habe ich immer gemerkt und so, dass ich für mich selber, wenn ich für mich selber, was ich heute nicht mehr und auch hasse, joggen, ja, weil wir auch immer diese Teste machen mussten mit Blutabnahme und alle hatten frei und man selber musste dann trotz bei jedem Wetter eben sehen, dass man seinen Trainingsplan erfüllt. Ich habe es aber schon mit 18, 19 gemacht, dass ich dann den Emner Wahl abgelaufen bin, eben halt bei einer Bank angehalten habe, da Liegestütz gemacht habe und so, weil wenn man ein bisschen... Da habe ich auch noch nicht geraucht, auch vom Vorteil. Ja, dass man aber auch merkte, Muskelaufbau, man war gut durchtrainiert, man konnte sich zeigen, weil das nämlich wichtig war, wenn man höher spielt, dass man sich durchsetzen konnte und nicht bei einem Schlag, Gott sei Dank, toi toi toi, ich klopfe mal auf Holz, keine großartigen Verletzungen hatte.
Wir haben ja so ein bisschen nachgelesen und recherchiert, also dass du in der A-Jugend dann schon erfolgreich warst. Und mit 17 in erste Herren des ehemaligen Handballclubs Emmen kam es. Das soll aber ja damals recht ungewöhnlich gewesen sein, ne? Weil die Spieler so grundsätzlich schon älter waren. Stimmt das so? Oder?
Ja, für mich war das, ich war stolz wie Oscar. Ne? Ich habe gemerkt und so, ich bin so angereift körperlich und konnte auch mithalten, ja, weil ich eben halt auch so privat eben dieses... Auch wenn ich kein Training hatte abends und es war trainingsfrei, bin ich gejoggt und habe weiterhin ja eben halt was für meinen Körper getan und so, dass ich in der Herren, weil das sind schon Welten, die A-Jungs oder die erste Herren und vor allem, wenn man Spieler gegen Spieler spielt, die dann nochmal so breit sind und ich selber als Rückraumspieler musste mich da immer durchsetzen und habe auch gut immer einen mitbekommen, ja, eben halt, um irgendwelche guten Spieler, sage ich jetzt mal, auszubremsen. Das hat mir nichts ausgemacht, das hat mich eher motiviert, um noch mehr an mir zu arbeiten. Und für mich war das nachher, ich habe zu den Spielern, die, wo ich dann zustoßen durfte in der ersten Herren, schon vorab immer bewundert, weil die erfolgreich waren ja die Jahre zuvor. Ich als A-Jugendspieler, als B-Jugendspieler, man hat das ja auch immer gesehen, was da in der Halle los war an Zuschauern. Und das hat mich einfach fasziniert. Ich denke, irgendwann machst du das auch mal, weil da hatte ich ja schon Abschied vom Fußball genommen.
Hast du dann nur noch in der ersten gespielt?
Nur noch in der ersten, ja.
Dann bist du immer dabei geblieben?
Ja, ich bin dabei geblieben.
Wie wurde das denn von den Mannschaftskameraden aufgenommen? Man denkt dann, da kommt so ein junger Bursche, der will vielleicht meinen Platz haben in der Mannschaft. Haben die dich das so spüren lassen durch Härte im Training? Wollten die es dem Jungen mal zeigen oder wie lief das damals ab?
Nee, die haben mich herzlich aufgenommen. Das fand ich richtig klasse. Natürlich war auch so der Newcomer, ne, der Jüngste in der Gruppe. Ob das jetzt eben mal so ein Netz mit Bälle tragen war oder was auch immer, das hat mir kein bisschen wehgetan. Ich habe die Spieler bewundert. Und für mich war es eigentlich eine Ehre, also so alt wie ich war mit 17, da spielen zu dürfen, wo andere vielleicht ein paar Jahre später hinkommen, aber ich dann sofort super aufgenommen worden bin.
Auf welcher Position hast du gespielt dann?
Überwiegend habe ich auf halb links und halb rechts gespielt, Rückraum oder eben halb Mitte. Das war so die ersten Jahre. Und dann später wurde ich dann, weil wir ja von der Größe her optimal waren, Abwehrblock gestellt hinten mit drei. Da ist kaum Durchkommen gewesen. Dann hat sich das aber immer mehr gefestigt. Da kamen ja auch jüngere Spieler nach, dass man dann überwiegend dann noch nur noch Abwehr gespielt hat. Aber es war so, wo ich Ende 20 war. Aber sonst eigentlich überwiegend nur im Angriff gewesen und so. Die wollten Tore haben, die haben Tore bekommen.
Wie hast du es dann anfangs gemacht? Du hast gerade gesprochen, dass du so ein bisschen körperliches Defizit hattest, 1,95 groß, 80 Kilo. Die Gegenspieler waren, denke ich mal, zu Beginn zumindest deutlich robuster als du. Musstest du da irgendwie cleverer agieren, als du es später machen konntest, wo du dich dann mehr auf deine Körperlichkeit verlassen konntest, oder wie hast du da deine Tore erzielt?
Ja, genau so. Also im Endeffekt und so durch Schnelligkeit, Beweglichkeit, ja, und man wusste ganz genau, was man im rechten Arm hatte.
Ja,
deswegen das Vorgespräch und so, wenn da mal wirklich einer abgezogen worden ist, dann ging der auch im Winkel oder der Torwart flog mit rein und so. Aber, aber immer fair, und ich hatte mal eine Situation, tut mir heute noch leid, Peter Herrn, ja, vielleicht hörst du es ja, hatte ich aus dem Stand abgezogen, weil ich wusste, was ich für eine Wucht hatte, und habe ihn dann voll auf die 12 getroffen. Und dann ist er erstmal liegen geblieben, ja. Aber das tat mir, er meinte, bin ich immer noch der Meinung, das war Absicht. Es war aber nie Absicht, weil ich nie ein unfairer Spieler war. Nein, aber im Endeffekt, ich habe das immer gemerkt und so, was da drin saß. Wenn ich hochgegangen bin, dann haben wir haben ja immer so Trainingskonzepte gehabt, diese großen blauen Matten, die jeder kennt vom Sportunterricht, ja. Die wurden dann aber nicht breit, sondern in der Höhe aufgestellt hinter so einem Bock. Das heißt, dementsprechend kann sich jeder vorstellen, wie hoch man rüberspringen musste oder hochspringen musste, um den Ball über diese Matte wegzubekommen. Und so hat man das dann kombiniert mit der Kraft vom Wurf beziehungsweise eben halt von der Höhe. Und wenn man oben steht und die Gegenspieler kommen da nicht die Höhe ran, dann hat man natürlich den Torwart ausgeguckt, und meistens hat es geklappt.
Welche Qualitäten muss man mitbringen, um ein guter Handballer zu werden?
Ehrgeiz. Will ich dahinter stehen, und deswegen bewundere ich ja auch die deutsche Nationalmannschaft mit den jungen Spielern. Die sind bestimmt fünfmal die Woche, zweimal am Tag in der Halle, und wenn man da nicht 100% hintersteht, ja, dann braucht man da gar nicht erst mit anfangen. Man muss dahinter stehen.
Das ist dann ja aber auch Härte gegenüber sich selbst.
Ja, und das ist aber das, das hat man sich ausgesucht, und man kann keine halben Sachen machen beim Handball. Man muss 100% haben. Dieses Lustlose, dann braucht man nicht in höheren Klassen spielen. Es gibt viele, die Spaß an dem Sport haben. Finde ich auch klasse, ob das jetzt Kreisklasse ist oder das, mittlerweile heißt das ja alles anders. Finde ich auch so niedlich. Ich komme jetzt nicht drauf, Regionsoberliga, das ist ja alles so wie damals zweite, dritte Kreisklasse hieß, und jetzt hat das Kind einen neuen Namen. Der Sport fängt ja immer so ein bisschen an, so Bezirksklasse, Bezirksliga, Verbandsliga, ne? Dann Oberliga, Regionalliga, zweite Liga, Bundesliga, ja, je nachdem, aber Hauptsache wir haben Spaß dabei, und jeder macht es ja sowieso auch wegen der Gesellschaft, und eben halt, das ist wie eine Gruppentherapie, wenn man sich untereinander gut versteht, ist das fantastisch.
Das ist schon unabdingbar, ne? Gerade im Handball mit den, ihr seid ja relativ wenig im Vergleich zum Fußball, dass man eine gute Kameradschaft hat und alles zusammen macht, ne? Noch mehr als im Fußball, glaube ich.
Die Kameradschaft und so hat bis heute eigentlich gehalten bei einigen, vor allen Dingen bei den Emler Mannschaften, bei den Emler Handball-Kollegen und so. Wir haben ja so 3, 4, 5, wo wir uns dann eigentlich immer 2, 3 Mal die Woche getroffen haben, oder 2, 3 Mal im Jahr hatten wir immer so unser Treffen, haben dann unsere Ergebnisse beziehungsweise unsere alten Geschichten ausgetauscht. Das war dann immer total interessant, ja, und das meiste hat man ja alles schon verdrängt oder vergessen, ja, eher vergessen. Und das ist einfach nur klar, der Zusammenhalt ist immer da gewesen. Jeder war für jeden da, und das zeichnet beim Handball aus. Wenn da einer, der nicht so gut war, den hat man aufgebaut, oder den hat man bei schwächeren Gegnern öfters angespielt, damit er auch seine Tore macht, und so konnte man auch den Spieler wieder motivieren.
Wir haben zu dieser ganzen Emner Zeit so mal einen guten Bekannten von dir befragt, Dirk de Vries. Früher ja selber Handballer, heute Sportredakteur bei der Emner Zeitung und auch ein guter Kunde im Stadtgrill.
Ja.
Hier kommt Dirk.
Ups. Ja, also seinen sportlichen Werdegang habe ich natürlich nur hier in Emden verfolgt. In Wilhelmshaven habe ich ihn leider nicht gesehen, aber ich kann mich eben erinnern, dass Ewald hinten immer eine Bank war. Also da kam keiner drüber oder sonst was. Er war, glaube ich, auch ein ziemlich harter Spieler hinten in der Abwehr. Und wenn vorne mal gar nichts mehr lief, dann hat er auch mal gebombt. Und das konnte er wirklich gut. Also er hat auch einen mordsmäßigen Wurf. Ja, Attribute habe ich ja gerade schon gesagt. Hinten die Mauer, würde ich mal sagen, the wall. Da ging keiner dran vorbei. Und vorne hat er auch dann, wenn es mal gar nichts mehr lief, das nötige Auge gehabt und ja, tolle Würfe gezeigt, vor allen Dingen harte, präzise Würfe. Das klappte alles wunderbar. Ja, weltbeste Pommes, hatte ich ja schon gesagt. Nicht nur das, auch alles andere schmeckt bei Ewald super. Ich treffe ihn meistens morgens, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin. Dann fängt er an aufzumachen, zu lüften, rauszuräumen. Und ja, da haben wir manche lustigen Gespräche auch. Wir müssen auch viel lachen. Wenn ich auch manchmal mir eine Pommes hole für mich und die Familie. Also wie gesagt, Stadtgrill ist eine Institution. War es, glaube ich, auch schon vor Ewald, aber mit Ewald auf jeden Fall. Und immer wieder gerne gehe ich da vorbei. Eine schöne Geschichte noch zum Thema Stadtgrill vielleicht. Meine Tochter ist jetzt seit fast 8 Jahren in Berlin, hat da ja kulinarisch tausende von Möglichkeiten. Aber jedes Mal, wenn sie nach Emden kommt, sagt sie, was wir unbedingt holen müssen, ist eine Pommes von Ewald. Und das freut Ewald auch immer sehr, wenn ich ihm das erzähle. Wollte ich nur mal nochmal mitteilen.
Was ist das Geheimnis deiner Pommes?
Ja, im Endeffekt, ein Beispiel wäre jetzt, ich könnte für die Mayonnaise, die ich von meinem Vorgänger übernommen habe, ja, 3 Eimer andere Mayonnaise bekommen. Also für 10 Kilo, 30 Kilo eben halt billigere. So, und das Gleiche ist mit Pommes. Ich habe frische Pommes, ja, und keine TK-Pommes und auch vernünftigen Schnitt. Das heißt, diese Streichholzdinger kommen bei mir nicht rein. Sind natürlich dementsprechend teurer, aber Dirk weiß, wovon er spricht. Und er hat auch vergessen zu sagen, das ist die Pommes-Spezial, die seine Tochter immer außer Berlin lebt, weil die im, kennt ihr auch vielleicht, ne? Remo, Mayo, Ketchup, Röstbier mit Gurken drauf. Ja, und dann, er kommt jetzt nicht regelmäßig, will hier niemanden verraten, ne? Aber mit Glück dann einmal die Woche.
Ja, das war Dirk de Vries. Mit wem wir uns noch unterhalten haben, mit dem machen wir mal weiter, ist ein damaliger Weggefährte, nämlich Tobias Asbjørn, Torwart deiner Mannschaft. Und mit dem hat sich Thorsten mal unterhalten und das spielen wir jetzt direkt hinterher ab.
Oh, war ja.
Ja, zunächst einmal würde uns natürlich interessieren, wie du und Ewald sich kennengelernt haben.
Kennengelernt haben Ewald und ich uns als Gegner. Ewald beim HCE und ich beim Blau-Weiß-Borsum im Tor.
Ihr habt in Emden zusammengespielt vor seinem Wechsel nach Wilhelmshaven. Wie würdest du den Handballer Ewald Ewerts skizzieren? Was waren seine Stärken? Hatte er vielleicht auch Schwächen? Was fällt dir da spontan ein?
Die Stärken von Ewald lagen ganz klar in der Abwehr. Eine Schwäche ist bestimmt die Tempo-Gegenstöße, die er nicht bis zum Tor laufen konnte. Vielleicht wurden die auch mal bei 15 Meter vorher abgeschlossen. Alle anderen liefen bis zum Tor weiter.
Ewald hat selbst über sich gesagt, dass er als Rückraumspieler am liebsten in der Verteidigung agiert hat. Hast auch du das im Training das ein oder andere Mal zu spüren bekommen?
Ich fand Ewalds Härte in der Abwehr mal Weltklasse, weil ich stand hinter ihm im Tor und war mal froh, wenn da jemand in der Abwehr so zugehauen hat, dass sie auch nicht mehr geworfen haben. Vielen Dank da nochmal für großer.
Abseits der Platte gibt es natürlich auch die ein oder andere Geschichte. So macht Ewald keinen Hehl daraus, des Öfteren das Emder Nachtleben aufgesucht zu haben, auch im Vorfeld von wichtigen Begegnungen. Was ist dir aus dieser Zeit hängen geblieben?
Vor dem Spiel? Nein, das war bestimmt nicht erlaubt. Ewald meinte bestimmt hinterher im alten Emder Packhaus. Da haben wir uns öfter getroffen und Spaß gehabt.
Seid ihr auch heute noch in Kontakt miteinander?
Kontakt haben wir heute leider nur noch sporadisch. Wir haben zusammen unsere Platzreife gemacht und Golf gespielt. Und jetzt telefonieren wir ab und zu noch mal miteinander.
Aufgrund unseres Vorgesprächs weiß ich ja, dass ihr beide auch auf eine gemeinsame Zeit bei der Bundeswehr zurückblickt. Welche Erinnerungen hast du an diese Zeit?
So, einen habe ich noch. Auch bei der Bundeswehr stand Handball im Mittelpunkt bei uns beiden. Wir haben beide eine Bataillonsauswahl gespielt und da viele Erfolge gefeiert und viele freie Tage dadurch eingeheimst.
Ja, stimmt. Jo, was sagst du dazu? Passt das alles?
Ja, passt total, echt. Ja, aber er hat nicht erzählt, dass er bei der Bundeswehr immer bevorzugt worden ist, bei der Essensausgabe. Ja, weil dann, wenn es was Besonderes gab, dann hat er eine Kelle mehr bekommen. Das hat er vergessen zu sagen.
Ja, warum war das so?
Ja, weil man kannte ja seine Leute, auch vom Sport her. Die waren ja die W5, W15er, W18er. Die hat man ja in M gesehen. Ich war in M ja stationiert und war da ja in der Küche. Da war ich noch gelernter Bäcker und Bäcker, Fleischer, Köche. Die wurden eben halt da untergebracht. Mein Koch habe ich ja später nachgemacht. Mhm. Aber Bundeswehr war eine eine super Zeit, richtig klasse.
Hat er von der zweiten Kelle was abgegeben oder hörte da der Spaß auf?
Ja, es waren auch manchmal welche da, die mochte ich nicht so vom Sehen her, die waren so ein bisschen von oben herab und so. Und dann habe ich dann die heiße Keller genommen und so und dann, ups, war da nicht drauf und ups, war der Daumen dann aber mal. Ne? Und da dachte ich, aua, und nicht gesehen. Ne? Und nicht gesehen. Ja.
Mal ein Zeichen setzen. Ja. Er sagte ja, er war froh, dass er dich vor sich hatte. Warst du auch froh, dass du ihn im Tor hattest?
Aspern war ein verdammt guter Torhüter. Der hätte es auch weitaus höher spielen können. Und so. War richtig klasse, der Bursche. Aber mit seinem Studium dann nachher und, dann sticht man sowas ein. Aber es war immer eine Bank. Aspern, ne, und dann eben halt Manfred de Vries oder Uwe Gösling, da gerade Maß von 2 Meter. Ja, und da musste er erstmal dran vorbeikommen.
Denke mal, was das für Typen sind, die sich beim Handball ins Tor stellen, wenn man sieht, was ihr für Schränke seid und wie hart ihr werft und so, ne? Das ist ja noch krasser als in anderen Sportarten.
Habe ich nie verstanden und so, weil da muss man blöd sein. Ja, da muss man blöd sein. Ich habe das immer gedacht und so, wenn da wirklich mal ein aufs Gesicht bekommen und du spielst, wirst von links oder rechts außen ein und triffst voll die Glocke. Oder eben halt, die haben ja auch diesen Sackschützer halt, ne? Und wo es dann abgefedert worden ist, aber eine richtige Kelle ins Gesicht, da kann ich ein Lied von singen, auch schon oft genug gehabt, da sieht man Vögel, ne? Also Torhüter, immer nur gedacht, ich nicht, zumal beim Training und so, auch Spaß, das so fahren, aber wenn du mal wirklich einen Ball bekommen hast und so, ja, weil einige können ja mit ihrem rechten oder linken Arm wissen nicht, was sie damit machen sollen und ziehen aufs Gesicht, hat man ja leider, aber das kann wehtun und verstanden habe ich es nie, aber Aspern war ein guter.
Ja. Du sagst ja gerade, du hast dann damals auch nebenher Bäckerlehre gemacht. Warum? Wie bist du da drauf gekommen?
Ja, Bäckerlehre in dem Sinne, ich wollte erst Maler machen, habe dann BGJ Farbe und Raum gemacht, das lag mir aber nicht so. Und eben halt auch Bekanntschaft vom Arbeitsamt war das ja früher, jetzt Jobcenter und so, mach doch das, das wird dir wahrscheinlich liegen. Da habe ich bei der NVA, das ist eine Bäckerkette gewesen, die kam aus Wilhelmshaven, da habe ich dann meine Ausbildung gemacht als Bäcker, richtig. Das war auch immer interessant, weil man war ja da jetzt gerade so ein bisschen noch nicht so fixiert auf den Sport, dass man dann vom Freitagabend Diskothek dann morgens um 2 Uhr zur Bäckerei hingegangen ist und dann da versucht hat, eben Brötchen zu backen. Es ging, aber mir fehlte so ein bisschen der Schlaf. Intensiver wurde das dann mit den Erfolgen beim Sport und dann hat man sich da auf der Bäckerlehre dann konzentriert. Ja, und dann kam das ja mit der Bundeswehr und nach der Bundeswehr ging es ja darum, weiter verpflichten oder nicht verpflichten. 4 Jahre war ich bei dem Haufen, bin dann als HGOA, Unteroffizieranwärter, weggegangen, war noch im UFZ-Lehrgang in Bremen-Gröpeling und dann immer merkte ich, das ist mir zu monoton, das brauchst du nicht. Und durch Zufall bin ich dann nach VW gekommen und da war das interessant, ich war ja Informant bei VW und Bundeswehr hat mein Gehalt bezahlt. Und dann etwas später sagte mein Küchenmeister, ganz feiner, genau wie der bei der Bundeswehr, Zeise, habe ich heute noch Kontakt zu, ein Fundsgeld, der hat mir alles gezeigt, eine coole Privatperson war das, Rolf Lubinus kennengelernt und der hat dann irgendwann zu mir gesagt, nach 400, 500 Jahren, Ewald, was hältst du davon, wenn du bei uns bleibst? Aber erst dann als Küchenhilfe, ich sage, Küchenhilfe, was ist das denn, das was die jetzt, ich sage, das brauchst du nicht unbedingt. Aber ich habe dann zugesagt und dann habe ich einen guten Freund, jetzt noch, der jetzt noch Vertrauensmann oder noch leicht im Betriebsrat ist, Karl-Heinz Fresemann, sagte, Eva, warum machst du dann Koch nicht nach? Ja, dann habe ich die Abendschule besucht in Aurich und 2 Jahre war ich dann fertig und dann hatte ich die Möglichkeit, dann eine Kochstelle zu besetzen bei VW.
Was empfindest du denn dann, wenn du, also Backen und Kochen ist ja nun was komplett anderes als so, ja, Handball, man kann das eh nicht vergleichen, aber weißt du, was ich meine? Findest du dann so eine innere Ruhe oder weißt du dann, du tust damit auch anderen was Gutes oder was war so, was steckt für dich so dahinter
immer? Ich dachte mir, mach erstmal eine Lehre. Wir alle kamen dann an und so bei mir in der Familie, du kannst ja da anfangen und so, da kriegst du das und das, aber dann als Ungelernt. Nee, das wollte ich nie. Ich wollte mal eine Ausbildung machen und dann habe ich das als Bäcker gemacht. Mir hat das die erste Zeit, anderthalb Jahren konnte ich keinen Kuchen mehr sehen. Bis heute nicht. Also heute auch minimal, dass ich nicht großartig so der Tortenesser bin. Nicht, weil es nicht geschmeckt hat, aber man sieht sich satt und das hat mir keinen Spaß gemacht. Ich habe gemerkt und so, auch da, wie beim Handball, nach anderthalb Jahren hat mein Abteilungsleiter gesagt, der hat mir die Schlüssel gegeben für die Bäckerei. Und dann durfte ich schon im zweiten Lehrjahr das machen, was eigentlich ein Geselle macht. Da kam ein Geselle überhaupt nicht mehr gut mit klar, weil ich aber mal die Schlüsselgewalt hatte, weil ich auch da ehrgeizig war. Weil was ich gemacht habe, wollte ich 100% abliefern. Das habe ich auch gemacht. Sondern irgendwann wollten auch die, dass ich da länger bleibe. Aber dann kam ja die Bundeswehr. Und bis heute will ich da keinen Tag missen. Und da habe ich die Lust am Kochen her. Erlebt, weil ich diesen Alfred Zeise, mein Küchenmeister, sagte, du machst dies, du machst das, was hältst du denn davon? Ja, und der hat mich total gefördert. Ich fand das total faszinierend, weil es ja Unterschiede sind, ob du jetzt Fleischer bist, Bäcker oder Koch. Aber das hat mir gespaßt, dann Mahlzeiten fertig zu machen für 600 Leute. Das sind Töpfe, das ist ein Whirlpool, da können 5-6 Leute rein, wenn du einen Eintopf gemacht hast, weil dementsprechend viele Soldaten präsent waren. Und das hat mich fasziniert. Auch mit der Verteilung, ob das Offizierheim war, Unteroffizierheim, mit dem Essen alles. Und das habe ich dann mitgenommen nach VW und dann hatte ich gemerkt, komm, den Schein, den kannst du machen. Und wie gesagt, Abendschule. Und ja, und heute koche ich unheimlich gerne. Okay, das ist ja kein Kochen so gesehen bei mir im Stadtgrill. Ich weiß und so, ich kann die Uhr nachstellen, wer wann kommt bei mir zum Essen. Und es ist ja so gesehen, ich habe 5 Fritteusen. Ja, man macht eben, ich habe die Kapazität nicht bei mir in der Küche, so wie mein Freund, Detlef Hase, Herrentorgrill, kann ich so sagen hier, auch Anja. Schon seit Jahren arbeiten wir Hand in Hand. Wir sind auch keine Konkurrenten, sondern eben halt Mitbewerber, aber auch Freunde in der Zeit. Nicht so wie meine Vorgänger, sage ich jetzt mal. Aber wenn ich die Kapazität gehabt hätte, gut bürgerlich, würde mir liegen. Jetzt habe ich mich fokussiert auf jetzt Standard im deutscher Imbiss, sage ich jetzt mal, weil ich habe keine internationalen Gerichte, sondern eben das, was im Schnitzel, Currywurst, Pommes eben. Das finde ich immer lustig, wenn die Leute reinkommen. Eben, wir wollten erstmal eine schmierige Pommes-Mayo und ich sage, da stehe ich, guten Appetit, da stehe ich total voll hinter, bin ich auch nicht irgendwie eingeschnappt, weil es eben eine Frittenbude ist, aber die ist traditionell, genau wie Fenner oder genau wie Schippi und das andere sind alles Ketten. Oder eben halt Dönerläden oder was auch immer.
Ja, wird immer weniger. Ihr seid so langsam. Dollargrill gibt es, glaube ich, noch. Die haben nochmal wieder aufgemacht.
Ja, richtig,
Transbar, genau. So die letzte Bastion.
Ja, richtig. Dollargrill und so hatte ich nicht so verfolgt und so, weil die erste Zeit, dann ging das so einigermaßen und dann war ja zu. Und bis jetzt habe ich es auch noch nicht großartig verfolgt, was eine ganz andere Ecke ist. Und Detlef und ich arbeiten Hand in Hand, weil wir fast die gleichen Artikel haben, was die Ware angeht. Ja, dann ruft er durch, du hast du. Ja, und dann tauschen wir uns aus, dass wir uns dann gegenseitig helfen. So, und darum muss ich immer schmunzeln, wenn dann irgendjemand sagt und so, ja, deine Konkurrenz, das ist ja, der Elef hat nur mal einen Mittagstisch, weil er die Leute hat und auch die Kapazität.
Ja.
Und ich habe die Leute nicht und ich fange da auch erst gar nicht mit an. Aber privat, wenn ich für mich selber was koche oder eben halt was machen soll, muss, liebe ich es.
Das ist dann ja letztendlich auch, was man bei Hase sieht und bei dir, der Kontakt zu Menschen auch.
Ja.
Wichtig, der ist automatisch da, ist ja klar, aber ihr mögt das auch.
Ja, doch.
Mit Leuten ein bisschen schnacken. Und
ja, es ist immer witzig und so, weil er sagt mal früh genug Bescheid, wenn er seine Betriebsferie macht, macht er öfters. Er hatte ja Ruhetage, Samstag, Sonntag, Montag. Hatte mich damals auch gefragt, du Ewald, ich wollte eigentlich auch Montag zumachen. Ich sagte, dann mach das, haust bei Facebook rein und dann machst du es. Dann werden die Leute schon sehen, warum. Und ich wusste ja auch so, krankheitsbedingt im Hintergrund in der Familie und so, ging das nicht mehr und es ist wichtiger an die Gesundheit denken als an das Geschäft. So, und dann hat er seinen Anker geworfen. Und die Leute, die jetzt nicht mehr montags kommen, die quetschen sich dann von Dienstag bis Freitag bei ihm rein. Und bei mir ist das umgekehrt jetzt auch. Hatte ich auch viele, die dann traurig waren, oh, unser traditioneller Sonntag und so mit. Ich sage, ja, dann kommt halt Dienstag. Ne? Dann müsst ihr eben umzwitschen. Weil, wie gesagt, es ist in der heutigen Situation unheimlich schwierig, gutes Personal zu finden.
Ja, wir kommen nochmal eben zurück zum Handball. Du hast ja ein paar Jahre in der HCE gespielt. Zwischendurch warst du auch Trainer.
Damenmannschaft.
Damenmannschaft.
Ja.
Wie war das? Wie ist das
gekommen? Hat es Spaß gemacht? Das war interessant. Das habe ich mit Rainer mit Spitzname Nippel Bernsdorf zusammen gemacht, der eigentlich auch ein sehr guter Handballer ist und war. War mal eine ganz andere Ecke. Aus dem einfachen Grund, das, was man sich erarbeitet oder gelernt hatte beim Handball, weiterzugeben an eben so einer jungen Damenmannschaft. Man kam sich da natürlich auch vor wie, ich war ja noch nicht so alt, es waren 17-, 18-jährige Mädchen und so, die dann auch schon hochschauten, die auch bei den Heimspielen von unseren Spielen waren. musste man natürlich auch so ein bisschen ja, im Abstand bewahren, so wenn man ein Gespräch geführt hat in der Kabine oder das Spiel war zu Ende, dass man dann eben wartet, bis die dann komplett da fertig waren und. Aber es hat Spaß gemacht, die zu leiten. Und weil man selber ja wusste, mit welcher Materie zu tun hat, konnte man die Leute dann auch motivieren und Spaß am Handballspielen zu haben.
Dann, du warst ja, glaube ich, 27 Jahre alt, so kam Anruf vom Polizeisportverein Wilhelmshaven, aus dem später der Wilhelmshavener Handballverein hervorging. Die wollten dich in ihrer Drittligamannschaft, in ihrer Verteidigungslinie einsetzen. Wie lief der Anruf ab? So, war das überraschend? Kam das so völlig aus dem Nichts für dich?
Ja, das ist so Frank Kuppmann ganz komisch gewesen. Der hatte schon öftere Spiele von uns geschaut. Und der sagte dann mit mehreren Telefonaten und so, du fehlst bei uns. Das wäre optimal. Wir würden das machen. Ne? Und ich war natürlich im Grübeln. Für mich war das natürlich, boah, nicht schlecht. Ne? Also, da war ich bei VW. Aber ich habe dann auch gemerkt, als er mir das dann erzählte, brauchte ich eine Bedenkzeit aus dem einfachen Grund, da war 5-mal die Woche Training angesagt. 5-mal die Woche Training. Und ich hauptberuflich bei VW. Und da war ich, da war ich eben halt verheiratet, hatte eben halt meinen Sohn, ja, der jetzt mittlerweile 27 ist, aber das musste ich alles um einen Hut bringen und deswegen brauchte ich Bedenkzeit, ob das so funktioniert. Und dann nach langem Hin und Her, naja, auch nicht locker gelassen, habe ich dann irgendwann gesagt, vom HCE aus und so, ich habe das und das Angebot. Und dann kamen Gegenangebote vom HCE. Aber die konnten nicht das erreichen, was mir dann der PSV Wilhelmshaven geboten hatte. Und schon alleine nochmal höher zu spielen, fand ich total faszinierend. Und ich dachte, du gehst jetzt mal den Weg. Ja, und dem Verein, den tat es leid. Ich sag, und die waren mir auch nicht böse, weil ich ja eigentlich so meinen Dienst geleistet hatte in den Mannschaften und so. Nie ein schlechtes Wort. Ja, und dann sind wir zum PSV Wilhelmshaven gegangen.
Musstest du dich dann auch selber irgendwie anders vorbereiten, weil du vor allem als Abwehrspieler eingesetzt werden solltest? Oder wie sah das Training so allgemein aus im Vergleich zu Emmen? Ging es da schon mehr zur Sache anders?
Ja, auf jeden Fall ging es da mehr zur Sache in allen Belangen. Das war professionell, was die da organisiert hatten. Die hatten für egal was es war, irgendeinen Betreuer, der eben halt, es brauchte nur mal ein Handball, ein Turnschuh sein, wo der Schnürsenkel gerissen war. Und nächsten Tag beim Training bist du hingegangen, da hattest du neue Turnschuhe. Also jeder war für irgendwas verantwortlich da. Und das war wie so eine Kette, die man wusste, die wollen hoch hinaus. Es gab, glaube ich, diesen Sponsorenclub 100. Um da reinzugehen, standen noch sehr, sehr viele dahinter, um da überhaupt reinzukommen. Und dementsprechend hatten die finanziellen Mittel, ne, auch diese polnischen Nationalspieler dann da zu verpflichten. Und deswegen war das auch Wilhelmshaven immer international. Ich habe mit Klassenleuten da zusammengespielt, kann ich nicht anders sagen. Auch mit jungen Leuten, die dann von Jever kamen oder Shortens, die auch dann 2,5 oder 10 Meter groß waren. Und ich war fasziniert dazu zu gehören. Und dann ging das ja auch weiter mit Trainingslager und dann hier und dann Blutabnahme und alle Freundschaftsspiele. Dann spielte man gegen THW Kiel, auch mal eine Vorbereitung. Oder Columbus Cup war ja auch mit Gummersbach, Großwallstadt. Die Halle, 2400 Leute passen da rein. Es war alles insgesamt faszinierend.
Dann gab es ja auch einen großen Konkurrenzkampf, ne? In der Mannschaft und du musst für deinen Platz ja auch kämpfen. Hat dich das dann noch weitergebracht und noch immer besser gemacht?
Im Endeffekt und so in den Jahren und so wusste ich ja ganz genau, was ich bei den beim HCE in der Oberliga, dass ich mir da einen Namen gemacht hatte. Generell auch über Ostfriesland, das sind ja Mannschaften sowieso gewesen, die alle Bremer Raum waren und. Ja, und umsonst hatten die mich ja nicht verpflichtet. So, die wussten, was ich kann. Ich wusste, dass ich dadurch noch besser und ich habe auch viel angenommen von einem Spielmacher, Adam Dovojcic hieß der, glaube ich, und so. Der hatte immer ein offenes Ohr und hat gesagt, du musst da, das kannst du machen mit der Schnelligkeit. Und der hat mir auch noch ein bisschen geholfen gehabt. Aber ich bin da eigentlich hingegangen, wenn sich mal Spieler jetzt verschnaufen mussten, von den, ich sag mal, sind ja auch Nationalspieler gewesen, dass ich dann für die vorne mal an dem Angriff gespielt habe. Hatte da auch meinen Toranteil minimal, aber ich war eigentlich die Bank in der Abwehr. Ich wusste, warum ich verpflichtet worden bin. Und ich denke, das guckst du dir mal an, wo es. Und dann war es ja eigentlich sehr erfolgreich, dass wir dann da gleich den Aufstieg geschafft haben.
Also du bist dann auch auf dem Platz geblieben, wenn ihr am Ball wart quasi. Man kennt das von der Nationalmannschaft zum Beispiel am Kreis. Da war im Ballbesitz Christian Schwarzer am Kreis. Ja. Und gegen den Ball kam dann auf einmal der Rogge schreien. Aber du bist dann auch drauf geblieben, wenn ihr am Ball wart sozusagen.
Ja, doch, doch, doch. Dann war das ja mal jetzt. Heute muss ich sagen, Chapeau. Also heute ist er nur noch schnell. Ohne Schiedsrichterpfiff, Mittelkreis gibt's nicht mehr, von Tor zu Tor, Torhüter ist raus, 7 Feldspieler, ist schon heftig, also das ist richtig klasse, aber im Endeffekt, wenn man Tempo Gegenstöße gelaufen ist oder was auch immer, ist man auf dem Platz gewesen, Blickkontakt zur Bank, ja, und wenn man merkt und so, der hat jetzt seine Auszeit gehabt, der musste sich eben verschnaufen, weil er eben fast durchgespielt hat, dann bin ich ihm halt wieder runtergegangen oder eben in der Abwehr, aber ich war nie irgendwie deswegen böse oder was, es war so, wie es war. Ja.
In der Saison 93-94 seid ihr dann als Meister in die zweite Bundesliga aufgestiegen und ihr durftet euch sogar ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Da kannst du dich daran noch erinnern, wie das war. Oder fandst du das irgendwie skurril dann überhaupt so? So eine Veranstaltung mögen mal Sportler ja gar nicht so gerne, oder?
Das fand ich auch schon sehr, sehr, wir hatten uns gegenseitig angeschaut, aber es war ein Erfolg für Wilhelmshaven Stadt selber, so wie es hier bei Kickers M war, als die eben halt vom Rathaus geehrt worden sind. So war das natürlich in Wilhelmshaven eben halt die Handballhochburg und ja, ich war auch da, stolz wie Oskar, da haben wir, glaube ich, noch so ein Präsent bekommen und so von der Stadt und auch mit so einem Anstecknadel. Ja, und das ist witzig, als ich mein Autogramm da geben durfte in das Goldene Buch der Stadt. Ich denke, nicht schlecht, Herr Specht.
Das ist ja auch was.
Ja.
Ja, kann das schon von sich behaupten, ne?
Ja.
War und ist Wilhelmshaven eine Handballstadt? Kann man das sagen? Sind die da?
Ja, ich habe das verfolgt, das immer noch so ein bisschen und so. Die haben ja Gott sei Dank gewonnen jetzt. Aurich hat leider wieder verloren jetzt am Wochenende. Ja, Wilhelmshaven will ja eigentlich mit Gewalt hoch, obwohl jetzt haken die auch ein bisschen oder hinken ein bisschen hinterher, weil andere Mannschaften wahrscheinlich das bessere Budget haben. Aber Wilhelmshaven eigentlich ist eine Handballhochburg. Vorher war der ja auch damals, Spree. Der Fußballmanager der Wilhelmshaven war ja eigentlich so wie Kickers M hier in M ist, hatte Wilhelmshaven ja auch eine sehr erfolgreiche Fußballmannschaft, auch höher spielt. Mhm. Ja, und da war ja auch der Hauptsponsor mit der, sagen wir mal, mit dem TK-Imperium, ne, was Geflügel angeht und so. Und dann irgendwann, als der, glaube ich, weg war, ist das da auch wie so ein Kartenhaus zusammengebrochen. Aber Handball war da eh und je immer noch aktuell und wird hoch angesiedelt.
Du warst dann. Ja, kann man sagen, ein Leistungsträger der Mannschaft. Wenn man sich so umhört, wurde es vom Trainer und auch von der Presse gelobt und hättest dann ja zweite Bundesliga spielen können. Bist dann aber ausgestiegen und zurück nach Emden gekommen. Womit hatte das vor allem zu tun?
Das hat damit zu tun, dass ich gemerkt habe und so, du bist an deiner Schmerzgrenze rangekommen. Alleine schon vom Zeitlichen her. Man saß nur noch im Auto, weil man 5-mal die Woche trainiert hat. Man hat, das Wochenende war, ging flöten, das heißt, zwischendurch war ja immer ein Tag vorher Anreise, ja, und dann wurde ich dann im Oldenburg-Rheinbrück immer abgeholt mit dem Bus. Ich wurde hingefahren von meiner Frau und dann wusste ich ganz genau, ihr abends ging es irgendwo im Hotel und am nächsten Tag eben halt spazieren gehen und ich habe gemerkt und so, ist gut gewesen, das geht nicht mehr, auch vom Beruflichen her nicht und die Freizeit, das Privatleben blieb ein bisschen auf der Strecke. Und ich hatte ja auch schon so das Alter, wo ich dann ein bisschen familienorientiert war und dann lieber Spaß zum Handball noch weiterführen, aber musste nicht mehr unbedingt in einer höheren Liga sein.
Wie wurde das aufgenommen? So hat man versucht, dich zu überreden, doch noch?
Überlegt, aber ich hatte den Entschluss schon frühzeitig gefasst und so, weil ich auch das Gespräch da mit meiner damaligen Frau hatte und so, ich sage, nee, da wird sich einiges ändern. Wir konzentrieren uns wieder auf eben unser Kind und ja, und alles andere dachte ich mir, kommt von alleine. Und dann bin ich auch zurückgegangen zum HCE habe da dann weiterhin gespielt mit der Erfahrung eben, was ich in Wilhelmshaven gelernt hatte und konnte das auch so weitergeben, auch mit den Trainingseinheiten zwischendurch mal gesagt, was wir da gemacht hatten und so. Und das wurde dann auch zwischendurch mal ein bisschen umgesetzt. Aber man hat die Meisterschaft gehabt, Aufstieg zweite Bundesliga, war ein Riesenerfolg. So, und dann dachte ich mir, komm, bist du 100%ig fit? Ich hatte nur eine schwere Verletzung, Jochbeinbruch. Die Schrauben, die habe ich hier immer noch. Ich wundere mich immer, wenn ich im Urlaub fahre, genau hier, dass es nicht piept und sowas. Titanschrauber. Da war ich in Hamburg-Wandsbek im Bundeswehrkrankenhaus, weil das auch bei der Bundeswehr in der Auswahlmannschaft passiert ist. Und ja, aber mit das beste Krankenhaus, was ich sagen kann, weil das war richtig klasse. Die haben es wieder super hinbekommen und sonst eigentlich nur, ja, was heißt sonst, Bänderabrisse gehabt, dass die Bänder mal gerissen sind und so. Aber nie was mit meinen Knien, was viele meiner Freunde oder Handballgefährten mittlerweile haben, oder Rücken. Rücken habe ich eigentlich nur von der Arbeit, weil die Grillstraße so klein ist. Ja, ein bisschen zu tief für meinen Vorgänger. Aber im Endeffekt kann ich wirklich toi 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 sagen, dass ich keine großartigen Verletzungen hatte.
Bereust du das im Nachhinein, dass du nie zweite Bundesliga gespielt hast? Oder willst du das alles so wieder machen?
Ich würde das alles so wieder machen. Definitiv. Also zweite Liga und so, dann hätte man das schon beruflich machen müssen. Schon alleine auch, man hätte das finanzielle hätte man da bekommen, definitiv. Definitiv mehr, als was ich bei VW verdient hatte als Koch, weil eben halt zweite Liga, die Sponsoren standen dahinter, aber ich habe gemerkt, die Freizeit, die war nicht mehr gegeben. Und das Privatleben und so blieb ein bisschen auf der Strecke. Und dafür war ich nicht, ja, wie nennt man das, ernst genug, das da weiter zu verfolgen und so, weil meistens so die Handballspieler, ich glaube so 32, 34, kannst du da irgendwie oben noch spielen, aber sind viele, die durch Verletzungen dann auch schon sagt, es geht nicht mehr und treten dann zurück. Und ich wollte das nicht riskieren, weil ich da noch gesund war oder jetzt Gott sei Dank heute immer noch bin, aber ich wollte nicht als Krüppel, ich sage nur Nordseehalle, Betonfußboden, so. Wenn man da oben war und in der Luft gestoßen worden ist, dann kann man keine Bewegung machen, dass man vernünftig auf beiden Beinen runterkommt, sondern du fällst auf den Rücken. Und das habe ich zwischendurch immer gemerkt. Und es sind auch diese Hallen gewesen, diese Panzerhallen in Bernburg oder in Wittenberg. Das waren vor TBZs oder Panzer, die sind rausgefahren, sind da zwei Tore hingestellt worden. Und dann haben wir da gespielt. Und wenn man sich da nicht richtig abgerollt hat, da konntest du dich arg böse verletzen. Und da hatte ich immer ein bisschen Muffelsausen vor.
Hast du ja auch auf einer Position gespielt, wo es standesgemäß viel auf die Hölzer gibt. Ne? Ich sag mal, links außen oder rechts außen kann das vielleicht noch bis 40 betreiben, weil er sich nicht so viel Gegnerdruck, sag ich mal, ausgesetzt sieht wie du, dann zum Beispiel als Halblinker oder Rückraummitte. Ne?
Ja, je nachdem, wie erfolgreich du warst und immer besser, und die wussten, der macht im Schnitt so eine 6, 8, 9 Tore. Dementsprechend haben sie dann einen da auf dich gestellt, der eigentlich nichts Gutes wollte, außer Gefecht setzen. Das war manchmal von vielen Spielern oder Gegenspielern, die ich hatte, und so die Absicht. Ja, und dann habe ich auch gemerkt. Und dann hatte ich auch gemerkt, so ganz zum Schluss habe ich nochmal bei Blau-Weiß Borsum ausgeholfen. Das war, da war ich, glaube ich, 32, 34. Da ging es so Mannschaften wie gegen Holterfeen, sage ich jetzt mal, oder Westroderfeen. Ja, man fährt da durch. Ja, da habe ich in jungen Jahren, da haben wir 55-5 gewonnen, wo wir in der C-Jugend waren. Aber ich habe gemerkt, da wurde dann gemunkelt, hier, das ist doch der Ewald, der ist doch damals da. Und da habe ich auch gemerkt, also egal was welche Körpertäuschung ich gemacht habe, der wollte mir nur auf die Knochen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, Jungs, ich habe euch eben ausgeholfen, ihr hattet keine Spieler, aber ich brauche das nicht mehr. Und dann habe ich auch gesagt, Schluss.
Wir haben zu der Zeit noch ein Zitat gefunden, und zwar von Dieter Koopmann. Das muss man unseren, ja, wer sich nicht mit Handball auskennt, den Hörern mal kurz erklären. Das ist ein damaliger Manager, war später Gründer und Präsident des WHV und wurde 2017 von der Handballzeitschrift Handball Insight unter die wichtigsten 100 Personen im deutschen Handball gewählt. Was hat er gesagt, Thorsten?
Ewald Ewerts. An Ewald kann ich mich sehr gut erinnern. Er war ein sehr guter Rückraumspieler und ist mit uns durch die dritte Liga in die zweite Liga marschiert.
So, und dann dachten wir uns, so ein Zitat ist vielleicht ein bisschen wenig. Rufen wir mal an. Der gute Mann hatte dann wohlverdienten Urlaub, hat aber versprochen, dass er Thorsten zurückruft, und ein Mann ein Wort hat er gemacht. Thorsten war schon auf dem Weg zum Deich, glaube ich, joggen, ne? Oder?
Ja, das stimmt.
Aber hast geistesgegenwärtig auf Aufnahme gedrückt.
Ja, die Gelegenheit habe ich mir nicht entgehen lassen.
Einmal ab.
Auf geht's.
Ja, ich habe ihn ja damals verpflichtet, geholt nach Wilhelmshaven. Ewald war ja während seiner Zeit ein überragender Handballer. Sehr, sehr guter Rückraumspieler.
Ja.
Und genau den Typ haben wir gebraucht. Ja. So richtig jugoslawische Mentalität, kämpfen bis auf Blut,
ja.
Gas geben, der war richtig gut, der Junge.
Ja, er sagt, er hat sich am wohlsten gefühlt, wenn er gegen den Ball gearbeitet hat. War das in Wilhelmshaven auch nachvollziehbar so?
Ja, was heißt gegen den Ball? Das ist ja so ein Begriff aus dem Fußball heraus. Gegen den Ball arbeiten, im Handball werden hier Fußball ja offensiv, ne?
Ja.
Aber so offensiv und so gegen den Ball haben wir damals noch nicht gespielt.
Okay, er sagt, am wohlsten hat er sich in der Verteidigung gefühlt.
In der Abwehr, ja. Ja. Er war auch ein überragender Angriffsspieler. Er war ein richtig guter Spieler.
Ja.
Hat er halt. Ein sehr guter Kamerad, charakterlich sehr gut. War schon ein guter Mann. War also mit sehr grenzender Wahrscheinlichkeit gehört er zu den allerbesten Emdon Handballer. Und ich kenne ja den Handball auch in Emden.
Ja.
Ich habe selber noch gegen Emdon gespielt, gegen Tönnies und so. Gegen die sogenannten RSVM, den habe ich ja früher gespielt. Und er war schon, da hat er schon ganz weit die Nase vorn.
Halb links hat er gespielt, ne?
Rückraum links, ja.
Ja, ah, alles klar. Super, okay. Super. Der ist ja damals 93, 94 seid ihr ja aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Und dann
ich meine ja 92 schon bei uns gespielt. Ich habe heute so alte Zeitungsmeldungen noch gesehen.
Ja.
Aber das wird ja alles zugeschickt.
Aber den Weg in die zweite Liga hat er nicht mehr mit angetreten, weil ihm der Aufwand dann zu groß wurde.
Ja, ja, genau. Das war leider ist er da nicht mehr bei gewesen.
Ja.
Das habe ich auch sehr, sehr bedauert.
Ah, alles klar.
Aber war auch klar, von Emder Wilhelmshaven zum Training, der ist halt auch, das kannst du
ja
vergessen.
Ja, aber schon mal schön zu hören, dass er seine Spuren dann auch als Typ bei euch dann auch hinterlassen hat.
Ja, war ein richtig toller Mann. Bestell ihm mal einen schönen Gruß. Und du hast jetzt meine Hände, gib die mal weiter. Ich würde ihn ganz gerne mal in Wilhelmshaven sehen, zum Einladen, zum Spiel mit Wittbereich etc. pp.
Wunderbar, ja? Das kriegen wir hin. Ja? Super, ja? Besten Dank, ne?
Da kannst du auch gerne mitkommen, okay? Alles
gut. Dankeschön, ciao.
Geile Geschichte. Hey, top.
Guck alle mal eingeladen. Dieter.
Ja, feiner Bengel, echt.
Ja? Wie sind deine Erinnerungen an ihn?
Nur positiv. Also der ist sowas von korrekt. Wenn der was sagt, dann steht er auch dazu. Also 100% Verlass drauf. Ein ganz, ganz ehrenvoller Mensch. Also ich mochte den gleich, auch dass er sich da ja dumm und dämlich telefoniert hatte und mich überzeugen wollte zu wechseln. Und das hat mich imponiert. Und heute auch noch, nach so langer Zeit eigentlich und so, ne? Hatte ich nicht so auf dem Schirm mehr und so. Wie gesagt, er hat ja auch gesagt, Ehrgeiz hier ohne Ende und immer ein paar auf die Socken und dies und das. Aber, nee, im Endeffekt, wie gesagt, hatte ich am Anfang schon gesagt, dass Shake Hands nach dem Spiel ist alles vergessen. Entweder trinkt man ein Bier, meistens haben wir das in Katakomben gemacht und so, in den Kabinen, die nebeneinander waren. Und dann hat man noch irgendwelche Sachen angesprochen gehabt, aber man ist fair aus der Halle gegangen.
Ja. War schon eine wahnsinnig wichtige Persönlichkeit, so ein Wilhelmshavener Handball. Der
bis heute, ne?
Ja, immer noch. Richtig fantastisch und so. Also wie gesagt, Wilhelmshaven. Die wollen gerne hoch, da war natürlich auch jetzt ein Umbruch. Na, ich hoffe, dass die gehören da oben hin, mindestens zweite Liga schon alleine wegen der Sporthalle ist ja fast eine reine Handballsporthalle, 2.500 Leute rein. Und wenn da wirklich, ich habe das geliebt, vor allen Dingen so beim Columbus Cup und so, wenn dann diese Bundesliga-Spitzenmannschaften oder ausländischen, ungarische oder rumänische Mannschaften kamen und dann hatte man das Turnier ausgespielt und die Halle war bis zum letzten Platz gefüllt. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut ungefähr.
Ihr hattet damals auch knapp 2.400 Zuschauer im Schnitt bei euren Spielen. Da kommen heute ja nicht mal einige Bundesligisten ran.
Nee.
So ein Durchschnitt.
Nee, das stimmt und so. Das war immer das Schöne beim Einlaufen und so. Dann kam man diese Strahler so, ne, und dann wurde man vorgestellt. Das war echt, also wie gesagt, Wilhelmshaven war einfach genial. Da hatte man seine Trainingsanzüge, wenn man vor dem Spiel noch eine Stunde laufen musste, wegen der langen Busfahrt oder was auch immer, dann kam man in der Kabine rein und so, da waren eben halt die Trikots und die Einlaufhemde. Es war eigentlich immer alles so professionell, man kannte das eigentlich nicht. Ich will das nicht irgendwie schlecht reden oder kleiner reden, aber das war eben halt so, man wusste, wo sie hinwollen und das war richtig bemerkenswert. Das war richtig klasse. Ich habe das ist ja heute immer noch so, dass gewisse Leute in Jugendbereichen und so gar nicht mehr irgendwie, dass sie ihre Schuhe oder Fußballschuhe oder was auch immer selber putzen, sondern die geputzt da stehen. Wir haben damals, meine ich zumindest, deswegen auch mit Gerd Kraule da mit dem Vitamalz, das war schon eine Belohnung ohne Ende, dass man gut gespielt hatte. Und heute artet das alles so ein bisschen aus, finde ich. Das sieht man ja auch jetzt ganz weit hergeholt, wie satt Bayern München ist. Ne? Da sieht man keiner mehr, der irgendwie eine Blutgrätsche macht oder irgendwie Schrammen oder eine blutende Wunde hat oder was, gar nichts mehr. Und ja, das hat aber auch viel mit der eigenen Einstellung zu tun. Deswegen liebe ich auch den Handballsport, beziehungsweise verfolge den immer noch, weil da ist immer, hat man auch ja gesehen, ja, wenn da jemand was auf die Glocke kriegt, shake hands, dann geht's weiter.
Das hat, ist immer da geblieben im Sport, so solche Sachen, dass man diese Fairplay-Dinger, ne, dass man Torwart dann nicht in Richtung Kopf wirft oder es gibt so Sachen, die sind halt verpönt und wie du sagst, danach ist dann auch erledigt. Und gut, wenn du das so insgesamt siehst, so früher, was hat sich vor allem geändert? Das Tempo?
Ja, also definitiv das Tempo, weil ja, ich kann es ja jetzt nur als Beobachter, Fernsehen oder was auch immer, dass der Handball unheimlich schnell geworden ist. Also da definitiv hätte ich meine Probleme damit A gehabt und so, weil durch die ganze Regelreform, die geändert worden ist, mit eben halt nicht mehr Schiedsrichter, Pfeifen, Anwurf, dies und das, warten, bis der Spieler auf seiner Hälfte ist. Heute geht das nur noch ratzfatz und da muss man wirklich 100% fit sein. Und das sieht man auch, die Leute, das sind nur noch Schränke und durchtrainiert bis zum geht nicht mehr.
Und das hattest du auch noch gesagt, Horst, ne? Mit diesen, dass es da vor allem ein taktisches Mittel gibt.
Ja, im eigenen Ballbesitz den Torhüter rauszunehmen, um eine Option mehr zu haben im Angriffsspiel, ne?
Die Option, die finde ich nicht verkehrt, aber ich finde auch oft genug, dass das in die Hose geht. Ja, ein Ball abfangen, das habe ich nie irgendwie verstanden, diese Regelung und so. Ja, natürlich, wenn man jetzt eine Überzahl ist und so, dass man dann 7 gegen 5 spielt und das ausspielt, die Lücken dann hat und. Alles schön und gut, aber ich finde es doch interessanter und so, wenn dann eigentlich nur die Feldspieler aktiv sind und die Torhüter bleiben da, wo sie eigentlich reingehören ins Tor. Ja, also ich würde heute noch mit dem Kopf schütteln, wenn das jetzt in meiner aktiven Zeit schon passiert wäre, dass es da dann, und ich hätte mich schwarz geärgert und noch mehr geärgert, wenn das Ding dann durch einen Ballverlust reingegangen wäre und kein Torhüter steht drin. Kann entscheidend sein.
Handball ist ja generell, finde ich, so ein attraktiver Sport, der bei großen Turnieren noch immer hohe Zuschauerzahlen und Einschaltquoten zustande bekommt. Trotzdem gibt es ja immer noch eine riesen Kluft zum Fußball in allen möglichen Bereichen. Hast du einen Ansatz dazu, wie man diese Kluft schließen könnte?
Ich glaube mal, hinter den Fußballern, die jetzt höher spielen und so, stehen wesentlich größere Konzerne, was das Finanzielle angeht. Handball ist immer, okay, jetzt mal die Bundesliga ausgeschlossen mit THW Kiel oder eben mit Flensburg. Ja, die haben ja auch alles Mögliche. Warum der Stellenwert immer noch so hoch ist beim Fußball und nicht so hoch beim Handball, hat man ja vielleicht jetzt bei der EM gesehen, ob das jetzt irgendwelche Kommentare waren in sozialen Medien, dass immer mehr sagen, Handballer, ja, das kann man sich angucken, die sind nicht untereinander und so, dass sie sich das eine oder andere nicht gönnen, sondern es ist eine Gemeinschaft. Und warum das noch nicht so publik ist, ist genauso wie, wenn jetzt zum Beispiel damals, sag ich mal, weit her, Boris Becker Wimbledon gewonnen hat und alle wollen Tennis spielen. Also Handball bleibt da, wo es jetzt ist. Es wird auch nie, glaube ich, größer werden als der Fußball.
Was muss man denn tun, um junge Leute vom Fußballplatz in die Handballhallen zu holen? Das kann man ja eigentlich auch gar nicht beeinflussen. Es gibt nach großen Turnieren, wenn die erfolgreich waren, immer einen kurzen Boom. Hat man so das Gefühl, dass alle so, aber dann, wenn Bundesliga, dann gucken doch alle wieder so das, was sie. Ich weiß gar nicht, wird das irgendwo übertragen? Hat Magenta TV das?
Dein heißt das jetzt, glaube ich, ne? Die ja, Rechte genau. Haben.
Ja, richtig.
Also glaubst du, dass einfach, also mal grob gefragt oder zusammenfassend, glaubst du, dass Potenzial irgendwo vergeudet wird oder ist das, muss man das einfach so akzeptieren, wie es jetzt ist und ist auch okay so?
Also ich glaube mal, dass es vergeudet wird, aber aus dem einfachen Grund, weil es ist nicht mehr zeitgemäß. Weil heutzutage ist es eigentlich, beobachtet ihr selber oder ich beobachte das jedes Mal und so die Jugendlichen, ob sie jetzt 13, 14, 15, 16 sind, ja, die haben nur noch ihr Handy in der Hand. Die sitzen an einem Tisch zu viert, ja, und verabreden sich. Die reden gar nicht mehr miteinander, ganz zu schweigen und so vom Sport her, dass man noch irgendwie hört und so. Ja, wir haben ein Fußballspiel, das höre ich immer weniger. Immer mehr Vereine beklagen ja auch und so den Rückgang von jungen Sportlern in fast jeder Kategorie. Ja, und ich habe das echt, hatte so ein Beispiel jetzt letzte Woche, da war ich beim Großmarkt bei uns in Emmzisch und da war, ist ja auch dieses Budokan-Studio in der Oberstraße. Da war die Tür offen, weil es ja so schön warm war. Und dann habe ich das mit Genuss beobachtet, wie viele Jugendliche da, das waren wirklich 8 bis 12, ihren Sport nachgegangen sind. Und die Halle war voll und das fand ich klasse. Ja, ohne dass ich wusste, dass ich ja erst am Montag hier nach Riesum, was ich suchen musste, ja, ne? Gar keine Gedanken gemacht, aber das fand ich klasse. Und aber das wird es nicht mehr geben, weil es ist ein anderes Zeitalter. Es wird ein anderes Zeitalter, weil immer mehr nur noch eben halt am Laptop oder mit ihren Handys, die haben ja auch gar nicht mehr, die haben ja auch gar keine Schuld, die Möglichkeit, so wie wir, wegzugehen, ja, dass man sich trifft, gegenseitig, oh, du spielst da, ja, dann komme ich mal mit, sondern es wird immer weniger. Wir haben uns in Haare bekommen damals. Wo gehen wir heute Abend hin? Ja, die Diskothekenauswahl riesig, die Kneipenauswahl war riesig und dadurch hat man ja auch Leute kennengelernt, die einem zu irgendeinem Verein geholt haben. Komm doch mal vorbei, spiel doch mal, ja, macht Spaß. Und so ist man eigentlich auf den Zug aufgesprungen. Das wird immer schwieriger
sein. Ja, waren so komplett andere Zeiten damals, ne? Ja. Wie du vorhin erzählt hast mit dem Bolzplatz, so das kennen wir ja auch noch. Ich finde, man muss auch nicht immer so die Sportarten unbedingt miteinander vergleichen. Und was mir halt, zwei Sachen, die mir auffallen immer sind, oder die mir gut gefallen beim Handball, Disziplin gegenüber dem Schiedsrichter, hatte ich ja vorhin auch schon mal zu dir gesagt, ne? Wird gepfiffen, Ball wird hingelegt, es geht weg, Entscheidung wird akzeptiert und Thema ist erledigt. Die müssen wieder in die Verteidigung, keiner blockiert den Anwurf, sondern da wird Zeitstrafen geben und sowas, also das finde ich gut. Und dass auch nicht so laut geschrien wird bei Fouls und das kriegst du ja oft in der Bundesliga mit, dass Leute dann anscheinend meinen, ein Schiedsrichter kriegt nur das Foul mit, wenn man möglichst laut schreit. Ja. Und das wird halt leider dann auch manchmal im Amateurfußball übernommen. So. Aber was ich auch mal mitbekommen habe, wenn du so Interviews hörst mit Handballern, also ihr seid schon stolz auf eure Härte und Robustheit, auch wird von denen dann auch von Profis angesprochen, auf Fußball bezogen. Ja. Also ist so, ne?
Es ist körperbetonter Sport. Das weiß man, dann braucht man kein Handballspiel. Man weiß und so. Ich habe ja auch immer einstecken müssen, aber ich habe auch ausgeteilt. Und das war auch okay. Definitiv. Es ist schwierig, aber komischerweise, die Handballer, die sind nicht so wehleidig wie Fußballer. Ist so. Ne? Dafür habe ich aber mit dem Schiedsrichter nicht ganz so, da habe ich auch schon den Ball hingepackt, weil da kamen ja auch neue Regeln und so, wenn man den Ball in Bewegung hält und so, 2 Minuten Strafe, klar, fließt so runter. Ich habe aber auch schon Deppen erlebt, ja, die komischerweise dann ländlich kamen und sich gefreut haben, unsere Spiele zu pfeifen, weil wir ganz genau wussten, das kannst du heute nicht gewinnen, das Spiel, egal was du machst. Oder irgendwelche Spieler sich rausgepickt hat, ne? Und der hat sich nur ein bisschen bewegt, der Ball. Da ging es gleich 2 Minuten runter. Und ich konnte die Klappe auch meistens selten halten. Ich musste das auch erst lernen. Selber schuld, 2 Minuten gekriegt, auf die Bank, habe ich der Mannschaft mit geschwächt und nicht gut getan. Das habe ich dann auch irgendwann abgestellt, weil ich hitzköpfig war. Heute vielleicht nicht mehr. Weise.
Du sagst ja vorhin mit Verletzungen, so hast du manchmal auch mit Verletzungen gespielt?
Ja. Also da war eine Situation, wo ich die Bänder gerissen hatte und die brauchte mich unbedingt, weil es ja oben auch so ein bisschen um die Meisterschaft ging. Da hatte ich glaube, das nannte sich Adimed-Innenschuh. Das war ein spezieller Schuh, der die Bänder stabilisiert hat mit so Eisenplättchen. Das ist wie so ein Turnschuh gewesen ohne Sohle, den man über den Turnschuh festgezogen hatte. Und dadurch konnte ich ungefähr, ein Spieltag hatte ich aus, nach 2 Wochen konnte ich schon wieder spielen. Ja, da war wieder alles in Ordnung. Das war so, wo ich dachte, viel zu früh, aber es ging. Ich hatte meine Form dadurch nicht verloren, konnte nicht richtig mittrainieren, aber ich habe trotzdem meine Tore gemacht. Aber das war die Verletzung, wo ich dann auch dachte, ist das eventuell nicht zu früh. Aber da kamen dann die Experten wieder, die Physiotherapeuten. Wir haben hier was Spezielles und so, hatten die das auch mir bestellt gehabt. Hab nur gedacht, was ist das denn? Ja, das ist wie so ein abgeschnittener Damenschlittschuh, sage ich jetzt mal, wo die Kufen weg sind. Nur mit den ganzen Schnürsenkeln und mit so Eisenplätzchen. Und das wurde dann stabilisiert und dann hat man kaum was gemerkt.
Du sagst, du bist nahegehend verletzungsfrei durch deine Karriere gekommen, zumindest weitestgehend. Hast du irgendwie prophylaktisch da was unternommen oder war das auch ein bisschen Zufall, sag ich mal, dass dich keine größere Verletzung ereilt hat?
Eigentlich Zufall. Im Endeffekt habe ich viel Glück gehabt und so, weil ich, wie gesagt, sehr durchtrainiert war und wusste, wie ich mich abrollen muss. Die Hallen waren ja immer grundsätzlich verschieden. Ja, härtere Böden, Schwingboden und. Aber ich habe auch immer das Glück gehabt und so. Eben halt, das war ja richtig, körperliche Fitness. Und wenn die da war und dann hatte man auch Gott sei Dank, toi toi toi, das Glück, dass man keine schwere Verletzung davongetragen hat. Bei anderen habe ich das immer nur gesehen, meistens ja die Außenspieler oder Kreisspieler immer wieder aufs Knie knallen, ob du Knieschutz hattest oder nicht, dass die heute was, oder früher Meniskus, ist ja am gängigsten gewesen, ne? beim Handball. Ja, ich habe toll, 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 wie gesagt, das sind nicht viele Sachen gewesen, die ich hatte. Ja, außer, ja, das war beim Fußball, dass der kleine Zeh gebrochen war, dann bin ich nicht zum Arzt gegangen. Das ist jetzt schief nach oben gewachsen, das ist mein Problem heute noch bei neuen Schuhen. Aber ich wollte Fußball spielen und habe gedacht, das ist nur ein Bluterguss. Ja, wurde auch blau, aber ich bin nicht zum Arzt oder ich hätte meinen Eltern auch nichts gesagt gehabt und so. Ja, und heute habe ich die Arschkarte.
Nur noch Sandalen an einem Fuß.
Ja, nee, es wird immer wieder, wenn ich, da ich ja auch beruflich und so eigentlich überwiegend nur laufe und keine sitzende Tätigkeit habe und so, merke ich das dann immer, wenn so Dauerstress ist, dass der da ein bisschen anspielt. Mein Arzt und auch Freund hier, wie heißt er, Schulmann, Delef aus Besom. Er sagte, den können wir mal wieder brechen und dann, ich sagte, die Zeit habe ich nicht. Ich habe die Zeit nicht, um auszukurieren. Aber dadurch ist es gekommen. Aber sonst, wie gesagt, toi, 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 verletzungsbedingt nicht viel gehabt.
Wenn du heute auf deine Handballkarriere zurückblickst, bist du dann stolz und oder zufrieden und hast du das Gefühl, dass du so alles aus dir rausgeholt hast?
Ja, das, was von mir verlangt worden ist und so, das habe ich eigentlich immer zu 100% erfüllt und ich war auch stolz darauf, wenn dann eben halt so die, ich sag mal, Fangemeinde, dass die haben das ja eher gesehen von der Tribüne aus, was ich da, man nimmt das ja gar nicht wahr, wenn das Spiel gerade zu Ende war. Man weiß, man hat gewonnen, hast ein gutes Spiel gemacht, weiß auch dementsprechend, dass du einiges an Tore gemacht hast, aber schön, ich sag mal, schön war immer dann hinterher zu hören und so, wenn da erstmal eine Stunde oder zwei Stunden vorbei sind, dass du von irgendwelchen Gästen in irgendwelchen Kneipen, was auch immer, erzählt bekommst, was du überhaupt gemacht hast, weil da hat man den Tunnel. Tunnel, das dauert immer, bis man das Spiel analysiert für sich selber und oder eben halt durch die Berichterstattung von Reportern, OZ, EZ oder was auch immer, wo dann der Spielbericht drin stand und du hast, ach, da war ja auch. Ne?
Verfolgst du heute noch den Emder Handball?
Nein, eigentlich nicht mehr so. Wahrscheinlich auch, weil sie zu niedrig spielen, die Spielgemeinschaften gemacht haben und ich darf nicht vergessen, das sind Spieler, mit denen ich gespielt habe oder die ich kenne, die mein Alter haben, deren Söhne da jetzt spielen und mit den Spielern kann ich nichts anfangen. Und ich habe dann immer so ein Augenmerk eben halt Aurich und eben halt Wilhelmshaven, die eben halt höher spielen. Weil für M ist es leider so, dass das ja sehr, sehr, sehr tief ist. Aber es steht ja auch kein großartiger Sponsor mehr dahinter und so. Die machen es aus Freude, finde ich gut. Aber ich habe meine Zeit gehabt und über dem Tellerrand immer noch eben diese beiden Mannschaften, die in der Regionalliga spielen. Und das verfolge ich immer noch gerne.
Vielleicht kommt das ja nochmal wieder in M, dass sich da jetzt mit der Zeit was entwickelt. Weil das interessiert die Leute ja schon, wenn man damals auch sich zurückerinnert, wie voll die Hallen dann waren. Und so, der momentane Trainer der HSGM ist Julian Diechmann und den haben wir mal gefragt, welche Erinnerungen er an dich hat, ob er in der heutigen Mannschaft einen Platz für dich hätte und was generell passieren muss, damit sich der Emder Handball weiterentwickelt und an Popularität gewinnt.
Hallo Julian. Julian, in der nächsten Folge unseres Podcasts haben wir mit Ewald Ewerts den ersten Nicht-Fußballer zu Gast, nämlich einen Handballer. Und da haben wir uns gedacht, dass wir gerne eine Brücke bauen würden von der Vergangenheit in die Tagesaktualität hinein. Und da gibt es unserer Meinung nach wenig passendere Ansprechpartner als den aktuellen Trainer der höchsten Emder Handballmannschaft, nämlich deine Person. Und da wollten wir ganz einfach mal fragen, welche Erinnerungen du an Ewald Ewerts hast?
Ja, leider kenne ich Ewald jetzt nicht vom Handballfeld. Vielleicht nicht bewusst, eher unbewusst, aber das ist wahrscheinlich auch dem Altersunterschied geschuldet. Ich weiß, dass die damals in Emden Oberliga Nordsee gespielt haben und er regelmäßig aus dem Rückraum mit seinen Würfen dafür gesorgt hat, dass die Torhüter verzweifeln, wenn der Ball wieder links und rechts oben eingeschlagen ist.
Ewald Ewerts war zu seiner aktiven Zeit Rückraumspieler, knapp 2 Meter groß, körperlich präsent. Hättest du ein Plätzchen für ihn frei gehabt in deiner heutigen Mannschaft?
Also ich kenne jetzt das Fitnesslevel nicht von Ewald, aber jemand, der seine Formate, seine Größe hat, eine gute Fackel im Arm, weiß, wo das Tor steht, mit ein bisschen Spielverständnis und verstanden hat, wie im Handball eine Abwehr funktioniert, die kannst du jederzeit und immer gebrauchen.
Und was muss deiner Meinung nach passieren, damit der Handball auch in Emden weiter oder wieder an Popularität gewinnt? An welchen Stellschrauben muss gedreht werden?
Ja, durch den Aufstieg in die Landesliga, was ein Riesenschritt war nach all den Jahren, konnten wir schon feststellen, wie viele Leute in Emden hinter uns stehen, wie viele Leute uns die Daumen drücken. Oder samstags, wenn wir die Heimspiele haben, wie voll da die Halle ist. Das sind schon echt tolle Momente. Da zieht man ganz viel Energie raus und ich weiß auch, dass das den Jungs viel bedeutet. Der erste Schritt ist gemacht für den Emder Handball. Wenn wir daran anknüpfen, müssen wir jetzt unsere Jugendteams und Trainer vernünftig ausbilden, Zeit und Geld investieren, um langfristig auch über eine gute Jugendarbeit den Seniorenbereich zu stärken, um uns da bei den Damen und bei den Herren mindestens in der Landesliga, wenn nicht sogar in der Verbandsliga zu etablieren. Und ich glaube, dass wir dadurch ganz, ganz viel Popularität gewinnen werden und dass auch für Emden einfach wieder ein Sprung für den Emder Handball nach vorne ist.
Gibt es etwas, was du schon immer mal von Ewald Ewerts wissen wolltest oder eine Frage, die du ihm gerne stellen möchtest?
Ewald, wann sehen wir uns in der Halle und wann zeigst du dem Nachwuchs endlich, wie es Tore schmeißen funktioniert?
Ich zeige dir das echt. Nee, wie gesagt, vom Namen her sagt mir er wohl was, aber Landesliga. Sind die nicht abgestiegen?
Ich bin in der Landesliga.
Landesliga, ja. Ne? Landesliga, ja. Ja, wie gesagt, also ich verfolge es nicht so, weil das Schade ist ja an der ganzen Geschichte, dass ja kaum noch regional Berichte in der Emder Zeitung stehen. Es ist ja damals so ein Cut gemacht worden, dass die ganzen, da hat man immer durch Zufall eigentlich immer noch mitgelesen und so, weil du wusstest ganz genau, Montag, wenn die Emder Zeitung kommt, die ist doppelt so dick, Sport, Seiten ohne Ende, ob das Fußball ist, alle Larelt, Zwicksum, wie sie alle heißen und das gleiche auch mit Handball, ne? Erste, zweite, dritte oder die Damen, liest man nichts mehr. Man muss schon ins Netz gehen, Internet, um das nachzulesen. Und das finde ich so ein bisschen schade. Und deswegen geht auch so ein bisschen das Interesse verloren, ich habe jetzt gar keine Zeit, warum soll ich jetzt ins Netz gehen und so. Aber die Zeitung hat man gelesen und dann hätte man es mitgelesen und das ist alles so ein bisschen eingeschlafen und so. Und das finde ich ja wieder top, ohne die Schleichwerbung zu machen. Bei der OZ steht's drin dann, ne, die Mannschaften. Ich gucke auch immer mit Marienhafe, die spielen auch nicht schlecht, da sind da auch immer mit gut bei, obwohl das auch immer so, ja, wie soll ich sagen, ich habe es gehasst, da zu spielen. Da ging es immer nur auf die Knochen vom HC. Du hast immer auf die Knochen gekriegt da. Du wusstest ganz genau, Knippelmeier, Konsorten, die ganzen Brüder, die heißen ja alle Knippelmeier da, ich weiß nicht, aber da hast du immer welche auf die Socken gekriegt und das, das war aber schon fast meistens Absicht und so. Ich habe da nicht gerne gespielt, absolut nicht. Auch wenn wir da gewonnen hatten und waren immer froh, wenn wir ein Heimspiel hatten in Emmen und dann, das bekommen wir jetzt wieder, was wir da hatten. Aber das sind immer so diese Rivalen-Derbys gewesen, ne? Marienhafe gegen HCE, da würde auch Aspia mir jetzt recht geben.
Aber du hattest ja eben auch gesagt, du wolltest irgendwann mal kürzer treten. Vielleicht findest du dann mal den Weg zum Handball und zeigst den Jungs da. Also die würden sich bestimmt freuen, wenn jemand, der so hoch gespielt hat, mal vorbeiguckt.
Ja, also ich habe, wie gesagt, die Damenmannschaft, die damals die Mädels da unheimlich gerne trainiert gehabt und so, das hat mir Spaß gemacht. Dann habe ich auch Schiedsrichter gemacht, das war auch immer interessant und so. Ja, weil man ja sehr ganz genau wusste, das ist jetzt eine Fackel, das ist wieder Schauspieler, Weiler spielen. Man hatte ja die Erfahrung und da bin ich auch ziemlich cool an diese ganze Geschichte mal rangegangen und so. Da war schon fast hier, sehr, sehr, ich sag mal, die Handmotorik, die gehen wir mit durch und so, mit Gesten, was denn faul war und was nicht. Die fanden es lustig hinterher, ich war aber fair, was das angeht. Hat auch Spaß gemacht, jetzt als Schiedsrichter zu, mein Verein muss ja immer Schiedsrichter abstellen. Und das hab ich auch dann gerne gemacht. Wenn dann jemand die Zeit kommt, dann werde ich wahrscheinlich keine Mannschaft mehr trainieren. Aus dem einfachen Grund, weil sie sich so viele Regeln verändert haben. Und irgendwann möchte ich gerne mal wieder den Driver nehmen und den Ball über die Piste schlagen, in Lütesburg. Also das ist so eigentlich, wenn man 4 Stunden auf dem Platz gewesen ist, dann hat man Energie. Da, für mich selber war das immer, eine Woche kann nicht jeder zutexten im Laden oder was auch immer, aber du bist ausgeruht und das ist einfach herrlich. Diese, sag mal, die Eintauscherei. Das Interesse Handball werde ich nie verlieren und auch weiterhin verfolgen, aber das ist so ein Hobby, wo ich mich dann wieder freue, wenn ich die Freizeit habe, wieder mal ab mit dem Auto hin und ein paar Bälle schlägen. Oder eben halt wieder anmelden, Turniere spielen, je nachdem.
Vielleicht klappt das ja bald mal.
Ich hoffe es.
Wir machen das immer so in unserer Sendung, dass die Gäste der vorherigen Sendung Fragen stellen dürfen an den aktuellen Gast. diesem Fall also an dich und Gäste in der vorherigen Sendung waren von TuS Pilsum der Trainer Jonas Petersen und der, was ist Thorsten, Manager?
Thorsten Ulfarts, sportlicher Leiter.
Sportlicher Leiter, ja, sorry Thorsten. Thorsten Ulfarts und die Fragen stellen wir jetzt mal.
Vier Siege am Stück, seitdem sie bei uns waren. Willst nur mal gesagt haben, hier kommt Jonas.
Moin Ewald, viele Grüße und mich würde doch mal interessieren, wenn der Fußball etwas vom Handball lernen sollte, was wäre das aus deiner Sicht? Was würdest du dir vielleicht auch wünschen, was im Fußballsport Bestandteil ist, was man im Handball tagtäglich umsetzt oder voll dazugehört? Beste Grüße, alles Gute, ciao, ciao.
Ja, also die Fairness, das Shake Hand, Fair Play und nicht so viel sich mit dem Schiedsrichter anlegen. Einfach akzeptieren, was er gepfiffen hat und nicht alles hinterfragen, weil irgendwann wird es keine Schiedsrichter mehr geben, weil immer mehr die Lust daran verlieren, weil es auch immer brutaler wird von den Ausdrücken her.
Das ist ja eine Entwicklung, die der lokale Fußball hier auch schon merkt, ne? Dass Schiedsrichter knapp sind, dass Schiedsrichter 3-4 Spiele am Wochenende haben, dass teilweise gar kein Schiedsrichter angesetzt werden kann. Ja. Okay, dann spielen wir noch eben die Frage von Thorsten ein.
Ja, moin Tordi, moin Chris. Erstmal nochmal vielen Dank, dass ich Teil eurer Sendung sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, und freut mich, dass ich jetzt die Frage oder eine Frage an einen Handballer, an Ewald stellen darf. Ich habe nicht nur eine Frage, ich habe gleich zwei Fragen. Handball ist ja ein sehr körperbetonter Sport gegenüber Fußball. Also viel, viel körperbetonter, ein harter Sport. Und da wäre meine erste Frage an Ewald, wie schützt man sich da vor diesen Angriffen auf den Körper beziehungsweise vor schweren Verletzungen? Und B, Ewald, was oder ist es im Handball genauso, wenn man aus Ostfriesland kommt? Da wird man halt nicht entdeckt für die erste Liga. Aber beim Fußball ist es ja auch eher selten, dass einer den Sprung in den Profibereich schafft. Obwohl wir alle denken, da können wir auch voll spöbeln. Ja, vielleicht kannst du mir die Fragen ja beantworten. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend, gute Gespräche und natürlich auch einen tollen Erfolg für die nächste Serie. Bit bald. Tschüss.
Ja, also Talent, es gibt ja auch Talent-Scouts. Man merkt das beim Fußballer ja selber und so in den jungen Jahren und so, wenn die in der A oder sagen wir mal C, B, A-Jugend kommen und dann sich herauskristallisiert und so, dass Goalgetter dabei ist oder einer ein Mittelfeldregisseur. Ja, dafür gibt es genug auch. Da brauchen sie nicht irgendwie den Mut verlieren und so. Irgendwelche Leute, die dann eine Empfehlung wieder jemanden kennen, der jemanden kennt, den vorbeischicken, den Spieler beobachten lassen und dann einladen werden zum Probetraining. Ich sag nur, es sind einige ja gewesen, aber Werder Bremen und so, die aus dem ostfriesischen Bereich kamen, junge Spieler, die dann in so ein Internat reinkommt. Also da ist definitiv, sitzt da irgendein Spion, der das dann weitergeben wird. Das mit der Verletzung ist einfach so gewesen, man muss schneller sein als der Gegner. Man darf sich da nicht irgendwie drauf einlassen. Man muss sehen, dass man das aus dem Weg geht, wenn man weiß, was er vorhat. Man liest es. Man kann den Spieler, den Gegenspieler eigentlich lesen. Man weiß ganz genau, wie stark ist er durch diese Vorberichte schon, Spielanalyse vorm Spiel, wenn die gegen andere Mannschaften gespielt haben, weiß auch ganz genau, was er auf dem Carepot hat, dass er dann eventuell nur auf die Knochen gehen wird. Umso vorsichtiger geht man an diese Sache ran und beobachtet den. Und wie gesagt, man muss dann ein bisschen flink wie ein Wiesel sein, um das Verletzungspaket aus dem Weg zu gehen.
So akribisch bist du dann auch in die Spiele gegangen. Heute spielen wir gegen Mannschaft XY, da spielt der Spieler XY, in dem ich auf dem direkten Duell treffen werde, der hat die und die Stärken, da muss ich mich so und so einstellen. So hast du das dann mit dieser Akribie dann auch verfolgt?
Genau, das habe ich so gemacht und so, aus dem einfachen Grund. Ich habe das dann auch gemerkt durch diese Spielanalyse, die von anderen Spielen kam, dass gewisse Spieler eigentlich nur auf die Knochen gehen wollen. Und man hat es ja dann selber gemerkt, ich habe auch gewisse Spieler immer provoziert. Und wenn die dann gleich am Anfang eine gelbe gekriegt haben und 2 Minuten, dann war die Uhr danach gestellt, wann er die 3x2 Minuten kriegt und runterfliegt. Und so war das Problem von selbst gelöst. Und das habe ich sehr oft gemacht. Und dann habe ich aber auch bin ich auch das Risiko eingegangen, Mann gegen Mann richtig körperlich reinzugehen. Und ob es ein Überhänger war und ich wusste ganz genau, er fasst mich bestimmt bescheuert an. So, zieht bestimmt gut an, lässt sich noch eben richtig fallen, weil es nicht mehr geht. Und dann sind wieder 2 Minuten fällig gewesen. Und mit diesem Paket bin ich eigentlich fast jedes Spiel gegangen. Aber es waren sehr viele faire Spieler und sehr schöne Spiele, wo wirklich auf Augenhöhe und mit Respekt sich gegeneinander behandelt hat, ne, und auch hinterher immer noch Nacht vor der Halle Smalltalk gehalten hast, egal ob es Bremen war oder wo auch immer, es hat Spaß gemacht und das war das Schöne am Handball.
Gut, Ewald, zum Abschluss machen wir noch eine Schnellfragerunde, weil die haben wir einmal weggelassen und dann gab es gleich böse Nachrichten. Leute, aus irgendeinem Grund mögen die das. Und wir haben ein paar Sachen gesammelt, mal mehr oder weniger ernst gemeint. Und wir lesen einfach mal alle vor, Toddy, ne? Alles, jo, was wir hier haben, so absolut stumpf das auch erscheinen mag. Okay. Soll ich anfangen?
Klar, fang an.
Gut. Kemper-Trick oder Defensivblock?
Kemper-Pulli.
WHV oder HSG?
PSV.
Oliver Roggisch oder Heiner Brandt?
Heiner Brandt.
Im eigenen Ballbesitz, mit oder ohne Torwart?
Ohne Torwart.
McDonald's oder Stadtgrill?
Stadtgrill.
Mein liebstes Gericht auf meiner eigenen Speisekarte ist?
Frikadelle Ketchup, vorweg geschnitten.
Der beste Bundestrainer für unsere Handballnationalmannschaft heißt?
Schwierig und so, Brandt.
Bei Olympia holt unsere Handballnationalmannschaft was?
Silber.
Wer holt Gold?
Ich gehe mal von aus die Schweden.
Nordfrost Arena oder Borussia Park?
Borussia Park.
Borussia Park oder Bökelberg?
Bökelberg war klasse, war ich ein paar Mal, Borussia Park noch nicht. Aber beide gut, weil es Borussia ist.
Fußball-Europameister wird?
Schwierig. Frankreich.
Bitte.
Ja. Wie heißt der Bundestrainer nach der EM im Fußball?
Ich würde mir wünschen Klopp.
Das wünschen sich, glaube ich, echt viele. Depeche Mode oder Rolling Stones?
Depeche Mode.
Ja, hab ich gesehen, da habe ich das noch mit reingedacht. Wie kommt das, dass die so gerne hören? Was magst du an denen so gerne?
Ich bin mit denen groß geworden. Ich habe so viele Konzerte gesehen. Ich bin ein Wave-Fan gewesen, damals immer in Schwarz. Ja, immer auf Konzerten und vor allen Dingen, ich habe die Musik geliebt, war oft, wie gesagt, auf Konzerten in Holland und so, die Mode, die Schwarze mit den Klamotten, die waren einfach cool. Und die Wafer, die waren sowieso was Besonderes. Egal welche Musik, ob das Simple Minds ist, eine Secure, das ist eben mein Ding. Und bis zum heutigen Tag, die Beschmut, absolut Fan.
Ja, klasse. Gute Band, auf jeden Fall. Ewald, vielen Dank.
Dankeschön.
Dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind durch.
Gerne. Wie komme ich hier aus Riesum wieder weg?
Ja, da muss Thorsten vorweg, Jordan.
So wie er gekommen ist.
Kriegen wir hin. Gelbe Weste kriegt er an und dann.
Alles gut. Dankeschön. Hat Spaß gemacht.
Ja, und vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Danke für die Leute, die sich Zeit genommen haben, uns O-Töne zu schicken. Ja. Toddy.
Ja. Dem gibt es nichts hinzuzufügen.
Ja, das war richtig klasse. Vor allen Dingen, so das mit Kopmann hat mich noch gefreut und so. Den habe ich ewig nicht gehört, den Burschen.
Ja, siehst du, Einladung steht ja auch, hast du ja gehört.
Ja, ja. Eventuell, dass du mal rüber zwitschst und mir dann schickst oder was mit seinem Statement nochmal, dass ich mir das nochmal in Ruhe anhöre.
Machen
so.
Wir. Wir verbinden hier die alten Weggefährten.
Ja, aber wirklich. Also, das ist ein Funskerl, ist das. Das kann ich nichts anderes sagen.
Jo, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.